Da ist übrigens Streuselkuchen, liebe Freunde. Ah, auch im Jahr 2025 ernähren wir uns natürlich gesund. Na? Hattet ihr so Neujahrsvorsätze? Macht ihr sowas?
Dry January, meinst du?
Machst du Dry January?
January? Hat schon in der Silvesternacht nicht funktioniert.
Ja, gut.
Nee, gar nicht. Also die Klassiker, mehr Sport machen, weniger Zucker essen und das werde ich heute auch nicht anrühren.
Du isst keinen Zucker?
Ja, kein Industriezucker erstmal. Oh, okay. Ich bin halt so eine Naschkatze, weißt du, wenn abends eine Schokolade da rumliegt, esse ich die halt auf. Die zwei Tafeln.
Und Fabi?
Ja, meine Frau und ich haben tatsächlich auch nach Weihnachten gesagt, also wir müssen jetzt mal weniger Schokolade essen, weil da ist so viel, wir haben so viel Schokolade gegessen und wir haben es jetzt auch wirklich geschafft. Jetzt den Januar über relativ wenig, ich noch gar nichts, meine Frau echt auch ganz, ganz wenig, bin ich ein bisschen stolz auf uns, muss ich sagen.
Das Problem ist, es liegt ja unheimlich viel da noch rum, ne, nach Weihnachten, weil es sammelt sich ja so viel Schokolade an und die schmeißt man ja nicht weg und was da ist, wird auch gegessen.
Das heißt, ich hätte den Streuselkuchen gar nicht holen sollen, das ist im Prinzip gefährlich. Ja.
Warum, du kannst ihn noch essen.
Ja, ich alleine nur. Ja. Ich habe mir vorgenommen, noch mehr zu essen 2025, noch mehr Süßes. Ja, ich finde immer, wenn man sich irgendwie so was verbietet, ne, dann wird die verbotene Frucht noch lustvoller, die dann zu essen. Und dann auf einmal schmürgelt man sich das rein, oder nicht? Also irgendwann will man ja wieder ran, ne, an die süße Schokolade.
Ja, irgendwann muss man sich ja was gönnen, das ist ja klar, aber dann schmeckt es umso besser.
Ja, vor allem, Fabi, du musst da jetzt nicht mehr so ganz konsequent eigentlich sein, ne? In den Jahren als Profifußballer warst du wahrscheinlich strenger mit dir als jetzt.
Ja, aber das ist ja das Problem. Da hatte ich immer einen, der so ein bisschen, oder mal mindestens einen, der auf mich geguckt hat, dass ich da auch die Finger von lasse. Jetzt brauche ich diesen Eigenantrieb unbedingt. Das ist für mich jetzt auch mal eine kleine Challenge, das mal zu gucken, ob ich das überhaupt noch kann, ob ich diese Selbstdisziplin noch habe. Ich habe auch noch tatsächlich noch keinen Schluck Alkohol angerührt in diesem Jahr.
Den Shampoos hole ich jetzt auch nicht raus.
Ich werde es den ganzen Monat werde ich es nicht schaffen. Da liegt Ende des Monats noch ein Geburtstagstreffen an, aber ich guck mal, wie lange ich schaffe.
Irgendwann wird dein Nachname dann vielleicht Programm.
Ja, kann sein.
Die Disziplin hast du dir beibehalten. Ich habe dich neulich auch bei 30 Zentimeter Neuschnee morgens früh um 8 schon joggen sehen in kurzer Hose.
Tatsache, ja.
Das stimmt. Musst du noch abtrainieren und bist du noch in dieser Phase?
Ja, schon das wird mir schon noch sehr nahegelegt, ja. Ich habe jetzt gerade witzigerweise vor 2 Tagen mit meinem ehemaligen Mannschaftsarzt noch gesprochen darüber. Er hat mich auch gelobt, weil er viele Leute kennt, die dann wirklich von jetzt auf gleich gar nichts mehr machen nach ihrer aktiven Karriere. Das will ich erstens gar nicht, aber ich merke bei mir auch, dass das echt, also wenn du es jetzt gerade so ansprichst, ne, morgens um 8 dann in kurzer Hose da rauszugehen, das ist schon Quälerei. Aber ich muss mich dann dazu zwingen, weil ich habe mir das für mich wirklich auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Ich will mal gucken, wie lange ich das noch oder wie lange ich das durchhalte, mich selbst auch zu diesen Dingen noch weiter zu zwingen, ja.
In Bielefeld gab es in den letzten Jahren auch schon Spieler, die haben auch während der Karriere schon nichts gemacht.
Das hatten auch einige, glaube ich, gesagt, aber hat immer noch irgendwie gereicht.
Das mit der kurzen Hose macht Strassi auch morgens um 8, da ist es aber noch die Unterhose und es ist der Weg zum Bäcker, zum Streuselkuchen.
Um 8 Uhr fände ich, heute bin ich um 9 Uhr, habe ich mir einen Wecker gestellt für 9, ne? Damit ich ausgeruht bin hier um 11 Uhr. 11 Uhr wollten wir ja starten, jetzt ist 11.20 Uhr, Fabi ist zu spät gekommen.
Ja, du, das ist der Unterschied. Du stellst den Wecker auf 9. Wir können mal überlegen, wann ich mir das letzte Mal einen Wecker auf 9 gestellt habe. Das ist mal mindestens 2,5 Jahre her.
Wegen den Kindern. Ne? Immer sind sie Kinder.
Ja, ist ja so.
Ja, wann bist du aufgewacht?
Heute? Ja. 6.30 Uhr klingelt bei uns der Wecker.
Janik?
Ja, auch. Aber
okay. Das heißt, ich bin hier der Langschläfer.
Ich genieße die Ruhe am Morgen dann. Ich bin da sehr produktiv am Morgen. Muss ich
sagen. Okay, dann wird das der ausgeschlafenste und aber auch beste Podcast, zumindest schon mal in diesem Jahr,
ja,
oder?
Wollen wir über Fußball reden?
Gerne, ja.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu Folge, was haben wir, 61.
Wahnsinn.
von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Wir sitzen zu viert am Tisch, allerdings in einer etwas anderen Konstellation, als ihr sie gewohnt seid. Thomas Wagner ist heute aushäusig, aber wir haben uns natürlich mindestens mal gleichwertigen Ersatz besorgt. Fabi Klos ist mit in der Runde, ihr habt es eben schon ein bisschen gehört, er rührt gerade noch ein bisschen in seinem Tee.
Pfefferminztee.
In der Zeit werde ich mal nicht die Beteiligten vorstellen, sondern weil wir ein neues Jahr haben, gibt es für jeden das Jahreshoroskop, was man eben so macht. Es geht los mit dem Gastgeber, mit Christian Straßburger, seines Zeichens Stier, beziehungsweise seines Sternzeichens Stier. 2025 wird ein Jahr der Ruhe und Stabilität. Nutze die Zeit zu meditieren. Ist ja besser meditieren als rumsitzen und nichts tun, sage ich immer. Eine Gehaltserhöhung oder die lang ersehnte Traumposition rückt in greifbare Nähe für dich.
Ja, okay.
Dabei ist 2025 ja keine Neuauflage von Wetten, das geplant. Das wäre doch deine Traumposition.
Das wäre meine Traumposition. Aber 26 greife ich an. Ich habe letztens übrigens tatsächlich noch davon geträumt wieder.
Von Wetten, das?
Ja, von Wetten, das. Es ist irgendwie, es ist verrückt.
Yannick Barkic ist Krebs. Stimmt das?
Ja.
Ja. Dein Horoskop sagt, das Jahr 2025 hat Großes mit dir vor. Du sprudelst vor Energie, was sich auch auf deinen Job auswirkt.
Ja. Sehe ich noch nicht, aber...
Deine Anstrengungen der vergangenen Jahre zahlen sich endlich aus. Der Knoten wird platzen. Bisher ist ja immer der Kragen geplatzt bei dir hier wegen uns. Ab dem 9. Juni bringt Jupiter Fülle und Expansion in dein Leben. Das heißt, du nimmst zu.
Ist das aus der bunten oder...
Das ist gemixt aus ganz vielen Horoskopen.
Aus der Prisma.
Es gibt doch immer nur ein Horoskop.
Ach so, okay. Ja, danke schön.
Alles Gleiche. Und dann kommen wir zu Fabi Klos.
Jetzt bin ich gespannt.
Sternzeichen Schütze, aber auch erst seit diesem Jahr. Bisher Sternzeichen Torschütze natürlich. Also diesen Gag, den kann man nicht liegen lassen. Du wirst 2025 die Gelegenheit haben, ein Projekt umzusetzen, das perfekt zu dir passt. Du landest an neuen Orten. Das ist heute ja auch schon geschehen mit deiner Premiere hier in den Straßburger Studios. Achte aber darauf, dich nicht zu überfordern und plane regelmäßige Pausen ein.
Das passt für die ersten 12, 13 Tage schon mal richtig gut, muss ich sagen. Ja.
Thomas Wagners Horoskop habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Den rufen wir gleich zwar an, aber da ist er eh jedes Jahr.
Was ist denn sein Sternzeichen? Geiler Bock.
Weiß nicht. Sternzeichen Autobahn, Aszendent, Bahncard. Ich weiß es nicht. Beginnen wir mal mit der ersten Folge des neuen Jahres und gucken drauf, was die Drittligisten so gemacht haben in der Pause. Die Pause neigt sich ja jetzt dem Ende zu. Viele waren im Winter-Trainingslager im Süden, in Belle, ganz beliebter Ort für Trainingslager. Wie viele Mannschaften waren da? 7 oder 6?
Also aus der Liga sind 13 Mannschaften weggefahren, 7 sind zu Hause geblieben. Ich finde das eigentlich eine ganz spannende Thematik, weil auch, ich sag mal, große Vereine wie Rostock, Bielefeld extra zu Hause geblieben sind. Normalerweise würde man ja denken, das scheitert an den finanziellen Möglichkeiten, aber nicht unbedingt. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, warst du immer ein Trainingslager-Typ oder bist du eher dafür, man fährt ins Trainingslager im Winter oder eher nicht?
Also ich persönlich habe das Trainingslager, egal ob Winter oder Sommer, ich habe es geliebt. Also für mich gab es nichts Schöneres, ich habe das richtig genossen. Da bist du nur mit den Jungs zusammen, hast wirklich gar keine, du hast gar keine Aufgaben, außer pünktlich bei den Terminen zu sein. Du musst pünktlich beim Training sein, musst dich da beim Training konzentrieren, musst pünktlich beim Essen sein, musst dich an die Regeln halten, das war's. Für alles andere wird gesorgt. Du hast gar keine anderen Sorgen, du musst dich um nichts anderes kümmern. Ich habe das immer richtig genossen. Ich finde, man muss das aber auch ein bisschen unterscheiden. Damals, als wir mit Arminia dann auch, wir waren regelmäßig im Trainingslager, im Sommer sowieso, im Winter auch relativ häufig, aber da hatten wir vor Ort in Bielefeld auch noch gar nicht diese Bedingungen, die sie jetzt in Bielefeld da haben. Jetzt kann man da problemlos im Winter auch in Bielefeld noch trainieren und eine vernünftige Wintervorbereitung machen. Das ging zu meiner Zeit damals überhaupt nicht, weil die Platzverhältnisse einfach viel zu schlecht waren und da gab es gar nicht so die Wahl. Da musste man eigentlich dann auch... im Winter wegfliegen, ja.
Ich finde das interessant. Also mal gucken, wie die dann reinstarten. Also gerade bei den Temperaturen, wenn du dann im Sommer bist, auf einmal kommst du wieder und denkst dir, puh, das ist aber kalt hier. Ich glaube, das ist ja schon ein Unterschied, ne? Fußball zu spielen unter der Sonne. Aber Jens Hertel hat zum Beispiel gesagt, für ihn ist es gut, ins Trainingslager zu kommen, gerade während der Wintermonate. Vor allem im Erzgebirge wird es wahrscheinlich arschkalt sein. Dann, wenn die Spieler stehen bleiben müssen um denen was zu erklären, das machen die dann lieber, als wenn es minus 6 Grad ist. Ne? Ich finde auch, dass gerade bei so Teams, die was vorhaben im Abstiegskampf, da muss man ja nochmal so auch zusammenrücken.
Gruppendynamik ist da wichtig.
Gruppendynamik, genau. Dann machst du irgendeinen Kegelabend, klar wird da auch gesoffen, ne? Das ist ja klar. ja, kann man das so sagen. Nicht nur Tee, sondern auch...
Nee, in der Regel gibt es auch alkoholische
Getränke. Genau, alkoholische Getränke. Damit da was entsteht, damit man sagen kann, hier, da haben wir an den Dingen gefeilt, aber natürlich wird auch trainiert. Du kannst nochmal wie die neuen Antwerpen und sowas, die vielleicht noch gar nicht so viel Zeit hatten, so ihre Idee da reinzupressen. Das kannst du dann sehr gut machen in so einem Trainingslager. Also ich wäre da auch immer gerne mitgefahren.
Wie ist das denn eigentlich? Es waren ja in Belek waren ja ganz viele Drittligisten. Man trifft sich da ja auch, man macht Testspiele gegen die anderen. Warst du auch mal in einem Trainingslager, wo dann auch irgendwie 5, 6 andere Teams aus der Liga waren? Wie sehr vermischt sich das dann wirklich, dass man auch mal abends mit Leuten aus einem anderen Club dann weggeht?
Oder was? Boah, das war bei uns nie so. Also das war echt so weit gefächert, das war so weit auseinander. Du verlässt ja auch in der Regel abends dein Hotel nicht. Klar, wenn da zwei Hotels relativ nah nebeneinander lagen, dann hast du dich mal mit einem sehr guten Kumpel vielleicht mal kurz Nachmittag getroffen. Das war es dann aber auch. Ansonsten, wenn dann bei den Testspielen gegeneinander, aber sonst hast du dich da nicht getroffen.
Und so Belek, Entschuldigung, ist ja deswegen auch so, korrigier mich, das war ja lange erstmal nicht mehr, ne? Und jetzt, weil diese Hotels haben zum Beispiel eigene Bowlingbahnen und so weiter, also da kannst du wirklich drin bleiben, musst nicht raus und kannst da alles erleben, also wie so ein Freizeitparadies.
Wie Dubai.
Genau, wie die Dubai Mall, nur halt in Belek, bisschen günstiger.
Ja, ich habe da ein Bild gesehen von Rot-Weiß Essen, wie Koshinat irgendwelche Anweisungen gibt und im Hintergrund auf dem nächsten Platz hat dann Dresden trainiert. Da kannst du auch gar nicht so richtig geheime Sachen dann irgendwie einstudieren oder vorbereiten, weil die anderen alles sehen.
Naja. Das glaube ich nicht.
Wollen wir mal Veggie anrufen?
Ja, bitte.
Ja.
Ist es schon soweit?
Ist es schon soweit.
Ja.
Ja, der hat ja auch nicht ewig Zeit.
Nee.
Ich muss ihn nur kurz suchen. Überbrückt mal kurz, bis ich die Nummer gefunden habe.
Ja, seid ihr gut ins Jahr?
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen und frohes neues Jahr, lieber Veggie. Hier ist dein Lieblingspodcast.
Eier, wir brauchen Eier.
Das ist ja auch der einzige Podcast, den ich mache. Guten Morgen, gutes neues Jahr. Ich habe euch ja alle noch nicht gesehen.
Und wo waren wir dann in Regensburg? War das ein Hologramm oder was?
Wir waren noch vorgestern essen.
Hä? Deshalb sage ich doch gerade, weil du sagst, ein gutes neues Jahr, ich habe euch doch schon alle gesehen.
Ja, du Veggie, wir wollen wieder über das reden, warum es diesen Podcast gibt, über Fußball, unter anderem natürlich über das, was jetzt bei den Drittligisten passiert ist, und wir haben dich angerufen, um eine Einschätzung abzuholen, was denn die neuen Trainer betrifft in der dritten Liga. Es gab ja jetzt im Winter auch wieder ein bisschen was Neues, Heiko Herrlich versucht bei der Spielvereinigung Unterhaching noch irgendwie das Wunder möglich zu machen. In Sandhausen ist Kotschak wieder zurück, also beides Trainer, die schon mal bei den Vereinen gearbeitet haben. Wie schätzt du diese Personalien ein? Gib uns mal deine Expertise.
Also bei Heiko Herrlich, den ich ja nun wirklich schon lange kenne, auch als Spieler noch, muss ich das Ganze so ein bisschen unterscheiden. Ich fand, dass er als Spieler eine ganz charismatische Figur war, weil er auch so wirklich ein bisschen über die Eckfahne hinüber gedacht hat. Er hat große Erfolge gefeiert mit Borussia Mönchengladbach, später dann mit Borussia Dortmund, wo es allerdings damals rund um seinen Wechsel auch schon durchaus auch Egoismusvorwürfe vom damaligen Manager Rolf Grützmann gab. Dann hat er ja seine schlimme Krankheit, einen Gehirntumor, hat er überstanden. Und was mich dann so ein bisschen in seiner Trainerlaufbahn gewundert hat, war, dass er dieses positive Erlebnis, also A, mit seiner Gesundheit und B, das, was er als Spieler erreicht hat, dass er das meiner Meinung nach relativ wenig an der Seitenlinie ausgestrahlt hat. Also ich habe ihn ganz intensiv zu seiner Zeit bei Bayer Leverkusen erlebt. Er hatte ja zuvor große Erfolge beim Jahn von der 4. in die 2. Liga geführt in Regensburg. Und in Leverkusen gab es Ansätze. Man hat sich auch für die Europa League qualifiziert. Trotzdem war nach anderthalb Jahren Schluss. Er wirkte immer sehr ernst auf mich, auch immer so, dass man jetzt auch nicht mal, wenn man sich lange kennt, so direkt eine menschliche Nähe aufbaut. Und er hat ja dann in Augsburg nochmal mehr schlecht als recht trainiert, da ist er nicht abgestiegen, aber mehr kann man positiv eigentlich auch nicht dazu sagen. Also ein Trainer, der sicher das Geschäft versteht, aber nicht so diese Spielfreude transportiert hat, meiner Meinung nach. Und ich denke, für ihn ist Unterhaching auch jetzt fast schon die letzte Chance, sich nochmal positiv ins Gespräch zu bringen. es wird eine Aufgabe, die schwerer nicht sein könnte. Also da muss fast schon ein Wunder geschehen. Aber er kennt die Bedingungen und vielleicht mit ein, zwei Startsignalsiegen mit Bender zusammen könnte das funktionieren. Und Kenan Kocak, ja, in Sandhausen sehr gut gearbeitet, in Hannover ging es so, dann sollte er ja in Hoffenheim installiert werden von Wittmann und Hopp. Das hat nicht funktioniert, zuletzt so leidlich in der Türkei in der zweiten Liga. Bei Kenan Kocak habe ich immer so manchmal ein bisschen das Gefühl, es ist ein guter Trainer und ein Fachmann, aber er versucht zu sehr etwas Abgeklärtes darzustellen. Ich finde, da passt dann manchmal das nicht so ganz zusammen, wie es in ihm brodelt und wie er sich außen nach außen darstellt. Aber in diesem wirklich schwierigen Umfeld in Sandhausen, glaube ich, eine gute Wahl. Also, ich befürchte, unter Haching steigt ab und ich glaube, der Sandhausen greift nochmal oben an, steigt aber nicht auf.
Ja, Wahnsinn. Fabi, was sagst du
ich
dazu?
Ich bin jedes Mal, wenn ich Veggi höre, bin ich wirklich einfach tief beeindruckt über dieses wandelnde Fußballlexikon. Ja, wirklich. Thomas Wagner, Hut ab.
Danke, Fabi. Das ist das größte Lob, was ich heute Morgen bekommen habe.
aber Veggi, ich muss sagen, nicht nur aufgrund deiner Fußballexpertise, sondern grundsätzlich vermisse ich hier. Der eine Dry January, die anderen essen keinen Zucker im Januar. Der Streuselkuchen wird hier nicht angefasst. Ich weiß, hättest du neben mir gesessen, die ersten drei Stücke wären schon vor der Aufnahme weg gewesen. Also komm schnell wieder.
Ich hätte die eingeatmet und Strassi, uns verbindet seit dem Wochenende noch mehr als nur unser Vater-Sohn-Verhältnis, ne?
Absolut richtig. Ich erkläre das kurz. Wir waren für einen guten Zweck in Regensburg beim Budenzauber, Wintec Budenzauber, und haben da für gute Laune gesorgt, sowohl in der Halle als auch an der Bar. Das kann man so sagen, oder? Da waren Größen dabei, Wahnsinn. Maurizio Gaudino, Hansi Müller, Ulf Kirsten. Wer war deine größte Legende, die du da getroffen hast, Veggi?
Ja gut, ich habe mich zum Beispiel gefreut, Lars Bender nochmal zu treffen nach langer Zeit. Dann waren Spieler dabei, Fabi kennt sie vielleicht noch von den Namen. Klar, Benny Laut war da. Ich meine, da habe ich natürlich als Rothose noch eine Vergangenheit. So alte Recken wie Andy Wolf und Thomas Ziemer vom Club. Du hast andere genannt. Hansi Müller ist ja so ein netter Typ. Aber das war echt geil. Und der Höhepunkt war wirklich das Inklusionsspiel. Also wie da die Halle gestanden hat. Bananenflanker für einen guten Zweck. Das hat richtig Spaß gemacht.
Toll war es wirklich. Also vor 4000 Leuten in der vollen Halle. Aber wie man da erfolgreich in so einer Halle ist, hat Fabi Klos ja auch gezeigt jetzt. Ne? Du hast ein Hallenturnier gewonnen.
Ja, ich habe es nicht alleine gewonnen, aber wir haben es gestern gewonnen, ja, mit der Traditionsmannschaft von Arminia Bielefeld.
Bester Spieler, wer war das?
Ja, war ein Sympathiepreis, glaube ich. Deswegen hab ich den gewonnen. Habe ich den gewonnen, ja.
Aber wie sehr sich Fabi reingehauen hat, merkt man an seinen ersten Sätzen, als er eben zur Tür reingekommen ist, mir tut alles weh.
Ja, ich musste mich erstmal entschuldigen. Ich habe wirklich heute Morgen arge Probleme, mich zu bewegen, ja.
Fabi, da kann ich dir nur eins sagen und ich glaube, ich bin ja dann noch schon wieder raus. Ich bin ja nur mit Abstand der Älteste hier, der Methusalem in dieser Runde. Das wird in den nächsten Jahren nicht besser, das kann ich dir sagen.
Ich habe es befürchtet, Veggi, aber ich weiß ja auch, dass du das Allheilmittel dagegen hast und da werden wir demnächst nochmal genau drüber sprechen.
Das kenne ich ja, noch gar genau. Nicht.
Aber Veggi, auch wenn du nur kurz dabei bist, du wirst trotzdem die Folge liken und teilen, oder?
Auf jeden Fall. Und ich freue mich, nächsten Montag alle zu sehen. Grüße in die Runde und mach das bitte anständig. Grüße aus München.
Ja, liebe Grüße. Bis nächste Woche, Veggi.
Danke,
Veggi.
Danke.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Ja, Wahnsinn. Das ist wie geschnitten Brot, ne? Das kommt raus bei dem so.
Also man müsste fast denken, der hätte sich das jetzt vorher so aufgeschrieben, aber wenn man ihn halt kennt, nee, weiß man, der erzählt es halt einfach so raus. Ja. Ich meine das ernst, das beeindruckt mich immer wieder, ganz krass.
Ja, aber dann nehmen wir das doch mal auch auf, ne, würde ich sagen, um hier mal ein bisschen Struktur reinzubringen.
Ja, also ich muss was erzählen zu Heiko Herrlich. Ja? Ich stand in der Küche, als habe ich eine WhatsApp bekommen von meiner Frau, ich zitiere mal kurz. Heiko Herrlich, bitte einmal von mir gegen Schienbein treten, danke. Was ist denn los? Und dann kam erst die Push-Nachricht. Heiko Herrlich wird Trainer in Unterhaching. Und meine Frau ist ja Gladbach-Fan und damals, 95, als Gladbach Pokalsieger wurde, hat anscheinend Heiko Herrlich dann gesagt, einmal Borussia, immer Borussia, und ist einen Tag später zu Borussia Dortmund gewechselt. Seitdem ist da so ein bisschen...
Ja, ist ja noch ein bisschen,
nicht ein bisschen Hass.
Das ist war ein ganz langes Thema mit Heiko Herrlich und Borussia Dortmund. Hat sich ja sogar zum BVB gestreikt damals. Das war ja vor allen Dingen in den 90ern ein Skandal. Und da hat er auch, glaube ich, im Nachhinein einen großen Fehler gemacht. Klar, der war jetzt auch nicht unerfolgreich oder hat jetzt auch nicht wenig Geld verdient beim BVB. Aber da hat er sich keine Freunde gemacht, in so einer Art und Weise zu wechseln. Das würde ein Fabi Klos nie machen. Na?
Oh. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich war damals noch viel zu jung. Ich habe das.
Ja, ich habe es ja auch nur gelesen.
Ist ja auch ein alter Hut.
Also ein alter Hut. Aber den vergisst ihr nicht. Das ist 30 Jahre her.
Das, nein, da das hängt, heute die Leute. Genau, die Gladbach-Fans.
Also deine Frau hat es nicht vergessen.
Nein, das so. Ist in ganz Gladbach, denkt man da dran, wenn man den Namen Heiko hört. Das ist ein rotes Tuch.
Um die Klammer noch zu schließen wegen Gladbach, deine Frau Gladbach-Fan. Er kam ja dann als Leverkusener Trainer nochmal in den Borussia-Park und erinnert ihr euch?
Ach, gab's mit Zakaria,
diese, wo er diese Schwalbe gemacht hat.
Ja, an der Außenlinie.
Genau. Das ist natürlich dramatisch peinlich gewesen und ich glaube, das sollte er sich in dieser Rückrunde dann auf jeden Fall schenken. Grundsätzlich glaube ich aber, ist die Installierung von ihm bei der Spielvereinigung nachvollziehbar. Er kennt den Verein, er hat Haching ja auch sogar schon mal gerettet. Die haben aber 14 Punkte, 6 Rückstand, spielen gegen Dortmund 2.
Ja, die haben 15 Mal nicht gewonnen, das ist ja so ein Rucksack, den du halt hast.
Es muss ein Wunder her, aber die Verpflichtung ist für mich logisch und ich habe ihn vor ein paar Monaten kennengelernt bei Ed Broski, diese Show, da warst du ja auch zu Gast, ne Fabio?
Nee.
Gut, dann.
Du musst auch die anderen Folgen gucken, wenn du nicht da bist.
Ja, genau. Und da habe ich ihn kennengelernt und da war der ganz cool, der war richtig locker, gelöst und vor allen Dingen, der hat alles gewusst. Ich glaube, das ist so ein Trainer, der hat sich auf Tag X sozusagen vorbereitet in allen Ligen und das wird der Spielvereinigung zumindest zugutekommen.
Was ich komisch finde, ist, dass er so lange raus ist. Also das Letzte, was ich so mit Heiko Herrlich in Verbindung bringe, ist die Zahnpasta im DM, als es noch Corona-Spiele gab. Da wurde der irgendwie bestraft. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Aber seitdem hat er keinen Verein mehr trainiert, ist nicht mehr in diesem täglichen Business drin. Ich weiß nicht, ob man das verlernt, diese Routinen, ob es reicht, sich 3,5 Jahre einfach immer nur so vorzubereiten. Ich glaube, das ist schon schwierig, oder?
Ja, ist mit Sicherheit schwierig, aber das ist so ein bisschen, also du verlernst das nicht. Das wird wahrscheinlich eine Woche dauern und dann bist du wieder voll drin. Vor allem gerade dann, wenn du bei einem Verein bist, wo du eh schon mal gearbeitet hast und wo du das komplette Umfeld kennst, wo du die Liga auch kennst, wo du auch die Situation kennst. Ich glaube, das dauert nicht lange, dann ist der da wieder voll drin und aus Unterhachinger Sicht für mich auch komplett nachvollziehbar, jetzt zu sagen, okay, wir lassen nichts unversucht, wir haben den Winter jetzt zumindest, die Winterpause so genutzt, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen das jetzt mit Heiko Herrlich jemanden zu installieren, der hier schon mal erfolgreich gearbeitet hat, um quasi uns an den letzten Strohhalm, den wir jetzt noch haben, auch zu klammern. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es unfassbar schwierig wird für die.
Also bemerkenswert ist ja immer, welche Trainer dann auch Haching so heranzieht. Ich habe ja schon gehofft, Felix Magath kommt. Das wäre schon geil gewesen für die dritte Liga. Aber dann so in der Kombination jetzt auch mit Sven Bender, dass die auch schon zusammengearbeitet haben in Leverkusen, die haben ja schon alles gesehen auch im Fußball. Ne? Also, dass du solche Leute dann nach Haching holst, da ist die Connection von Manni Schwabe schon ganz gut, muss man sagen.
Magath wäre natürlich echt wirklich interessant, aber ich glaube, da gab es nur ein, das war nur so eine Mediengeschichte oder vielleicht ein kleines Gespräch oder so. Herrlich, das macht schon Sinn. Ja, und Kenan Kotschak, Sandhausen, die kann ich ehrlich gesagt nicht greifen. Also das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt holen sie ja im Prinzip so auch wie Unterhaching vielleicht mit der Prämisse, der kennt hier alles, der weiß hier alles. Ich weiß gar nicht, hat sich das schon entschieden, was mit Diekmeyer passiert? Er sollte eventuell jetzt doch Teammanager sein, weil doch hier Kollege
Bernd Nehricht,
genau, der war ja nur zwei Tage da. Dann ist er wieder aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Das muss ich mir erstmal angucken, inwiefern das, ich glaube, Kotschak war ja mal eine ganz heiße Aktie, ne? Da hat man gedacht, so, das ist einer, die ist aber relativ schnell, hat die dann nur noch geglimmt und jetzt muss man mal gucken, ich glaube, Sandhausen, das ist so ein Ding, da kann alles passieren, also Veggie sagt ja, die können auch wieder oben angreifen, klar, aber irgendwie glaube ich da noch nicht dran.
Ich glaube auch noch nicht dran, ich fand viel interessanter Co-Trainer, Joti, kennt ihr den noch? Joti Stanapopoulos.
Ich kenne keinen Begriff.
Habe ich schon mal gehört.
Kennt ihr noch Fuyuma? Früher beim DSF?
Ja.
Beim DSF?
Ja. Hat der das gemacht?
Das Fußball-Jugendmagazin. Ich glaube, das wurde moderiert von Anthony Buffo.
Ja.
Und da gab es einen Charakter, der Joti, der Hausmeister hieß der immer. Der hat den kleinen Kids immer die coolen Tricks gezeigt, wie sie denn gute Flanken reinschlagen. Und daher kannte ich den oder kenne ich den. Und der ist jetzt Co-Trainer in Sandhausen. Finde ich mega interessant, den Typen.
Geil. Janik. Die Sendung habe ich auch geguckt. Ist mit geil, Anthony, ne? Buffo. Ja, ja.
Fuyuma. Kenn ich nicht.
Kennst du nicht?
Nie gesehen.
Fuyuma.
Habe ich schon mal gehört, aber habe ich nie gesehen.
Der Marco Bode hat ja zum Beispiel auch mal für einen Kika oder so eine Sendung moderiert, eine Kindersendung, auch eine Fußball-Kindersendung. Die hat er selber produziert und entwickelt und hat sie auch moderiert. Marco Bode.
Ja. Ich war auf dem Bolzplatz. Ich habe keinen Fernseher geguckt.
Uninteressant ist noch Folgendes.
auf jeden Fall ist es zurück zum Ex im Falle von Kotschak. Und das gab es ja auch bei den Spielern. Auch da ein paar hochinteressante Wintertransfers. Zuallererst wollen wir da mal über Erik Engelhardt sprechen, der zurückgegangen ist zu Energie Cottbus vom VfL Osnabrück für, weiß man jetzt nicht so genau, 150.000 Euro, wird so ein bisschen kolportiert. Und es zeigt natürlich einerseits, also zeigt seine Bedeutung in Osnabrück und seine Bedeutung für Cottbus, denn in Cottbus hat das wunderbar funktioniert. Das muss er natürlich jetzt unter Beweis stellen, aber es zeigt auch, dass er in Osnabrück einfach keinen Impact mehr hatte. Dass er möglicherweise nicht von seiner fußballerischen Qualität, sondern, das haben wir oft besprochen in Osnabrück, dass da mit der Einstellung vielleicht nicht so richtig gestimmt hat.
Also mein erster Gedanke war eher andersrum. Also für mich war es so, Cottbus, okay, eigentlich guter Transfer, aber auch gefährlich. Also weil in Cottbus lief offensiv alles zusammen in der Hinrunde und da jetzt jemanden Neues mit reinzuholen, mein erster Gedanke war irgendwie, weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil ich bin immer so ein Freund, Dinge, die gut laufen, die lässt du einfach laufen lassen, ne? Und Cottbus hat in der Hinrunde alles vorne auseinandergeschossen und haben mit Timmy Thiele jemanden, der dir auch regelmäßig Tore liefert, das, was andere Mannschaften nicht haben, nämlich einen Torjäger, auf den man sich verlassen kann. Und von daher, aus Spielersicht ist für mich natürlich logisch, Engelhardt wollte, der ist froh, dass er da aus dieser Situation in Osnabrück einfach rausgekommen ist, ne? Und der freut sich darauf, jetzt dann wieder in Cottbus zu sein und da in Cottbus in einen unfassbar homogen funktionierenden Haufen reinzukommen. Aber irgendwie, mein erster Gedanke war so, birgt auch so eine gewisse Gefahr für Cottbus.
Aber warum hat er denn in Osnabrück nicht funktioniert?
Aber das sind die typischen Sportreporter. Die kann man nicht pauschal beantworten. Das hat immer was mit Umfeld, mit persönlicher Situation, mit Situation der Mannschaft, mit Situation von verschiedenen Mitspielern, Gruppendynamik, da kommt so viel zusammen. Also jetzt zu pauschalisieren, weil der Spieler an Ort X nicht funktioniert, funktioniert denn nirgendwo mehr? Das ist absoluter Quatsch. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht macht er auch in den ersten 4 Spielen mit Cottbus 3 Tore.
Du hast ja gerade gesagt, dein erster Gedanke, dann versuche ich mal so ein bisschen mit dem, was ich denke, so einen zweiten Gedanken noch aufzumachen bei der Verpflichtung. Du hast recht, das hat er offensiv gerade bei Energie Cottbus, da war alles im Flow. Es gibt aber schon durchaus nachvollziehbare Gründe, diesen Transfer zu tätigen. Erstens, er kennt das Umfeld, er braucht also nicht viel Akklimatisierung, ist einer, den Wollitz ja auch kennt. Zweitens, Thiele hat diese Lungenkrankheit, wird ja auch zum Rückrundenauftakt fehlen und in den letzten Wochen hat man gemerkt, wusste Klaus Dieter Pele Wollitz nicht genau, wie stellt er denn jetzt vorne auf? Im Prinzip haben sie öfter mal auch ohne Stürmer gespielt. Zigertschi dann vorne in vorderster Front und jetzt haben sie einen gleichwertigen Ersatz. Ich glaube auch, dass das Timmy Thiele natürlich das hat ihn jetzt nicht irgendwie geschockt oder sowas, sondern da sind jetzt 2 Top-Stürmer, wenn er dann wieder fit ist. Und er hat, glaube ich, in den Testspielen auch gleich 2 Treffer erzielt. Der braucht nicht viel Zeit. Und ich glaube, dass das diese Offensive da vorne noch bereichert, weil sie eben noch einen Abschlussspieler zusätzlich haben zu den ganzen Wuseligen. Insofern zeigt das nur die Ambition von Energie Cottbus, hier dann auch noch 6-stellig zu investieren. Dass sie, wie ich das beim letzten Mal gesagt habe, am Ende jetzt vielleicht doch nicht so mit Platz 6 zufrieden sein werden, sondern jetzt, wenn sie schon mal oben ran schmecken, wollen sie dann auch gerne bis zum Ende dabei sein.
Ne? Ja, wer Pele kennt, der weiß sowieso, wenn er jetzt in der Winterpause da oben ist, dann will er da auch nicht wieder weg.
Also alles richtig, was ihr sagt. Ich bin eher bei Fabi auch. Vor allem, wenn ich auf den Kostenapparat mal schaue, also wenn man sich alles mal so durchliest, 150.000 sind anscheinend direkt geflossen und es könnte bis auf 450.000 hochgehen. Das finde ich für Cottbuser Verhältnisse schon richtig viel. Also die hatten letztes Mal so viel investiert, da waren sie noch in der zweiten Bundesliga. Und mit diesem, ich sag mal, Rucksack kommen natürlich auch die Erwartungen an den Spieler, der ja eigentlich per se erstmal keine Form mitbringt, weil er einfach im letzten halben Jahr nicht performt hat. Und die Erwartungshaltung an den Spieler mit dem Druck dann finde ich schon extrem schwierig, weil wenn der Worst Case ist, Cottbus steigt nicht auf, man hat ganz viel Geld für diesen Spieler bezahlt und am Ende des Jahres zerfällt die Mannschaft, weil sie ein Stück weit überperformt hat, sie werden alle weggekauft und man hat so einen teuren Spieler im Kader, der dann ja in der dritten Liga bei Cottbus spielt, der dann in einer mittelmäßigen Mannschaft wieder spielt. Also ich finde es schwierig.
Also das wusste ich nicht mit 450.000.
So wird es kolportiert. Also okay. Es ist so ein Sockelbetrag, 150 gehen direkt. Wenn Cottbus die Klasse hält, gibt es den nächsten Satz. Wenn er auf eine bestimmte Einsatzzahl kommt, gibt es den nächsten Satz. Also es ist schon ein teurer Transfer für Cottbus einfach.
Da muss man erstmal den VfL Osnabrück loben für so viel Verhandlungsgeschick. Ja. Ne? Also Respekt. Was war dein teuerster Marktwert? Weißt du das noch, Fabi?
Nee.
Wahrscheinlich so keine 2-3 Millionen.
Alles, was ich jetzt dazu sage, okay, würde ich mir ausdenken. Ich weiß es nicht.
Also für mich bist du unbezahlbar. Ja, jetzt sowieso. Danke, aber ich würde mal sagen 3 Millionen. Also das ist schon... Klar, das ist also ein Risiko. Ist
natürlich ein total romantischer Transfer. Ich finde es auch mega, dass er da hinkommt. Die Fans sind total glücklich. Er kriegt seine 18 wieder. Er muss aber direkt auch liefern. Ne? Das ist schon ein hoher Druck für ihn.
Ja, aber
das wird immer mitschwingen.
Vielleicht schafft das. Ne?
Natürlich,
vielleicht schafft das. Ich kann mir das vorstellen. Wenn man es jetzt irgendwo schafft und mit jemandem schafft, dann Energie Cottbus mit Pele Wollitz. Der wird dich, glaube ich, oder der hat die Fähigkeit, dich so stark zu reden, dass du denkst, ich werde Weltmeister, ich werde hier alles. Ne? Und vielleicht ist genau auch das, was Erik Engelhardt in Osnabrück gefehlt hat. Da hat es ja grundsätzlich nicht gestimmt. Dann ist er vielleicht auch einer, ich will ihm da nicht zu nahe treten, aber der braucht vielleicht eher jemanden, der einen nochmal streichelt, der einen nochmal kitzelt, der einen in den Arm nimmt. Das ist keiner, der jetzt vielleicht im Krieg vorangeht, ne? Sondern fußballerisch gemeint, sondern einer, der halt so eine gewisse Liebe benötigt. Und dafür hatte man in Osnabrück jetzt einfach keine Zeit, keine Muße. Und in Cottbus kriegt er die. Und was Wollitz an Liebe geben kann und was daraus entsteht, das sieht man ja zumindest bei Timi Thiele sehr gut. Und wenn das nur halb so gut funktioniert, dann werden wir gratulieren. Und wenn die aufsteigen, dann sind 450.000 Euro.
Dann haben sie alles richtig gemacht. Aber es ist schon.
Es ist natürlich ein klares Bekenntnis zu, ja, wir wollen aufsteigen. Und da bin ich mal gespannt, wie man sich dann auch in Interviews jetzt demnächst dann äußert, ob man dann wirklich auch offensiv das formuliert und sagt, natürlich wollen wir jetzt aufsteigen, wenn wir schon mal da sind. Oder ob man da irgendwie so das übliche Wischiwaschi, ja, wir denken von Spiel zu Spiel. Weil, also dieser Transfer zeigt ja jetzt, es ist ein All-In. Großes Risiko und wenn es funktioniert, ist super. Wenn nicht, war es teuer. Woanders hat man nicht die Sorgen, dass man möglicherweise aufsteigt oder nicht, sondern da geht es darum, erstmal die Klasse zu halten bei Rot-Weiß Essen. Auch die haben ordentlich nachgelegt, haben Klaus Gjasula geholt und Dominik Martinovic. Und vor allem Martinovic war ja auch bei anderen Vereinen im Gespräch. Das heißt, das war für Essen wahrscheinlich auch nicht ganz billig. Also da hieß es ja schon, er geht zu den Münchner Löwen. Aber offenbar hat Essen dann irgendwie das beste Angebot auf den Tisch gelegt und jetzt soll er mithelfen, RWE dann in der dritten Liga zu halten.
Also ja, das ist auf jeden Fall mal ein Statement von Essen, dass er zu Essen geht.
Ja.
Also ich glaube, er hätte überall hingehen können. Aachen, Mannheim, Bielefeld, 60. Also am Ende wurde es Essen. Hat mich auch so ein bisschen gewundert. Man steckt jetzt nicht so drin in den ganzen Verhandlungen, wer was wie geboten hat, aber es ist ja so ein Abklopfen, wer am meisten zahlen kann wahrscheinlich. Also das Geld spielt schon eine Rolle, muss man schon sagen, auch wenn er sagt, ich bin halt nur hier wegen den Fans und weil es so ein geiler Verein ist, muss man schon sagen, dass das Geld auch eine Rolle spielt.
Geld, oder? Laufzeit spielt auch eine große Rolle, ne? Also ab einem gewissen Alter guckst du dann auch, welche Laufzeit deine Verträge haben. Mhm. Dann auch Umfeld, ich weiß jetzt nicht, wo seine Familie herkommt.
Stuttgart, beziehungsweise er kommt aus Stuttgart.
Dann ist, glaube ich, gehopst wie gesprungen, ob es jetzt...
Dann ist es nur das Geld.
dann ist es tatsächlich nur das Geld, nee. Aber es ist auch, manchmal ist es auch Bauchgefühl, ne? Und das ist, oder eben auch die Aussage, die du dann bei Vertragsverhandlungen kriegst, du bist mein Stürmer Nummer 1. Oder du kriegst diese Aussage eben etwas schwammiger oder kriegst sie gar nicht. Das spielt ja auch immer eine Rolle. Und Rot-Weiß Essen hat... nicht viel gezeigt in der Hinrunde, aber sie haben gezeigt, dass sie Probleme mit dem Toreschießen haben und dass sie Probleme offensiv haben. Und da wird Martinovic auf jeden Fall, denke ich, die sogenannte Stammplatzgarantie haben für die Rückrunde. Und unabhängig davon, ob er sofort abliefert oder nicht, wird er da regelmäßig auf dem Platz stehen. Und das ist für einen Fußballer ab einem gewissen Zeitpunkt, ich will gar nicht vom Alter immer sprechen, weil das ist nicht immer abhängig vom Alter, aber ab einem gewissen Zeitpunkt seiner Karriere ist das wichtig, dann auch regelmäßig zu spielen und die Möglichkeit zu bekommen, sich weiter zu zeigen und zu präsentieren, auch auf einer vernünftigen Bühne. Und das ist die dritte Liga in Deutschland. Ne? Da wird immer geguckt, immer. Und bei einem Traditionsverein wie Rot-Weiß Essen, wo viele hingucken, gerade auch, weil sie jetzt gegen den Abstieg spielen, da sowieso. Und ich bin zum Beispiel auch der Überzeugung, dass Rot-Weiß Essen das schaffen wird. Also die werden nicht absteigen.
Wie ausschlaggebend ist denn der Trainer auch bei so einer Entscheidung? In diesem Fall ist es jetzt Uwe Koschinat in Essen. Der wird da sicherlich auch mit Martinovic gesprochen haben. Du hast auch mal unter Uwe Koschinat gespielt. Wie überzeugend ist er denn dann? Ist er ein Trainer, der einen ja catchen kann, der einen einfangen kann?
Ja, also ich hab mittlerweile viele Sachen auch über Uwe Koschinat gehört, beziehungsweise habe mit vielen Leuten gesprochen. Die eine Hälfte sagt, sie ist überhaupt nicht gut mit ihm klargekommen. Ich persönlich kann nur Gutes über ihn sagen. Also ich, mir gegenüber war Uwe Koschinat immer total ehrlich, total offen, total authentisch. Und so wie er damals bei uns in Bielefeld aufgetreten ist vor der Mannschaft, er hat er alles, was in seiner Macht stand, gegeben, um diese Mannschaft zu catchen, hat es auch bei allen, die es zugelassen haben damals, hat er es geschafft und alle haben gesagt, ey, das ist ein guter Typ und wir glauben dem das, was der sagt und der spielt nicht irgendeine Rolle, sondern der ist authentisch, der sagt das, was er denkt und der schwafelt da nicht irgendwas vor. Von daher, ich aus meiner Zeit, es war leider nicht so lange, ich sage bewusst leider, weil ich hätte gerne noch länger mit ihm zusammengearbeitet, mir hat das Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten, auch wenn wir damals den Abstieg nicht mehr verhindern konnten. Aber auch deswegen bin ich der Überzeugung, wenn Rot-Weiß Essen, und das glaube ich schon, dass sie das haben, sie haben eine gute Gruppendynamik nach wie vor. Ich glaube, die zerfetzen sich nicht intern. Das ist so nach den Spielen, die wir auch dann in der Hinrunde hatten in Essen, war das so der Gedanke, den ich hatte. Da die Gruppendynamik stimmt schon. Ich glaube nicht, dass da der eine dem anderen unfassbar viele Vorwürfe macht oder die sich, wie gesagt, irgendwie zerfetzen. Und wenn die sich als Gruppe mit dem Trainer dann wirklich zu so einer Gemeinschaft zusammenschließen, darauf einlassen und sagen, okay, wir haben ein Ziel und wir ordnen dem alles unter, dann werden die das hundertprozentig schaffen und nicht absteigen.
Ja, da war natürlich viel Wenn, Wer und so weiter und so fort.
Aber das ist ja immer, wir sitzen ja gerade in der Winterpause und sprechen darüber, was passieren könnte.
Ja, in Essen muss man natürlich jetzt auch aufpassen, wenn wir an unsere Saisonvorschau denken und wir alles gesagt haben, was passiert. Davon ist, glaube ich, immer das Gegenteil passiert. aber erstmal muss man sagen, sind die Transfers mit Martinovic und Jasula auf jeden Fall schon mal extrem schlau, jetzt im Vorhinein. Man hat geschaut, was ist das Vakuum? Das war definitiv der Abgang von Schapina, also einer im Zentrum. Und Jasula ist im Prinzip Schapina in älter. Ja, also der hat alles erlebt, der hat große Turniere sogar gespielt für die Nationalmannschaft. Der ist jetzt in Darmstadt nicht mehr im Einsatz gewesen, ist aber hundertprozentig im Saft, ist einer, der scheut sich nicht vor Worten, ist einer, der vorangehen kann und sicherlich auch wird. Dafür haben sie ihn geholt und glaube ich auch schon im Trainingslager hat er die Rolle sofort eingenommen. Und Martinovic ist eben einer, der, jetzt kommt so eine Floskel, weiß, wo das Tor steht. Ne? So, das ist schon mal etwas, aber das kann ja nicht alles sein, sondern dieses Spiel oder diese ganze Sache wird auch erstmal darauf sich fokussieren, wie läuft das erste Spiel in Aachen. Das ist extrem wichtig, auch für den Trainer natürlich, weil du hast ihn hautnah erlebt, aber die Fakten sind so, letzte zweimal abgestiegen, als Retter geholt. Die Frage ist, kann er das auch oder kann er halt nur der Coole sein, der am Ende muss er jetzt auch mal dann am Ende den Klassenerhalt sichern. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil ich schon das Gefühl habe oder hatte, dass hier und da auf dem Platz oder danach in der Kabine schon durchaus mal Fetzen geflogen sind. Was ja auch gut ist, was auch sein muss. Wäre blöd, wenn da alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber du hast es gerade richtig gesagt, Fabi, mit dem alles unterordnen. Es geht jetzt nur um den Klassenerhalt, um nichts anderes. Es geht ums nackte Überleben. Und wenn die das verstehen, haben die natürlich die Qualität. Trotz alledem bin ich davon überzeugt, einen von da unten mit großen Namen trifft's. Und es kann durchaus Rot-Weiß Essen sein.
Also ich bin auch da wieder eher bei Fabi.
Ja, macht
nichts. Also ich finde die Transfers
super.
Ich finde die Transfers
mega. Wir lagen ja im Sommer auch schon zusammen falsch. Also, das ist auch super.
Ich finde beide Transfers super.
Das habe ich ja gesagt.
Das Besondere an den beiden Transfers finde ich eigentlich vielmehr, dass sie auch die anderen Spieler besser machen werden. Also Martinovic, wenn der kommt, der wird Boyamba einfach besser machen. Die zwei haben so gut harmoniert bei Mannheim. Ich glaube, dass die beiden richtig Bock haben, zusammen wieder zu spielen. Auch wenn es traurig ist, das so zu sagen. Aber es muss erst ein anderer Spieler kommen, damit ein anderer Spieler besser wird. Ist irgendwie mal komisch, weil man ja so eine gewisse Eigenmotivation noch mitbringen muss. Im Fall Jasula glaube ich aber, dass zum Beispiel Ahmed Arslan viel mehr in der Offensive aufblühen wird, weil Jasula, der wird viel mit Auge machen, der wird vielleicht auch nicht 10 Kilometer laufen, aber der wird, glaube ich, Arslan in der Hinsicht total entlasten. Und wenn das Ganze mal funktioniert, wenn man sich so die Offensive mal aufmalt, vorne mit Martinovic, außen mit Boyamba und Safi, die richtig Tempo haben, Arslan dann so ein bisschen auf der 10, das ist schon geil. Also da hätte ich schon Bock drauf, jetzt am Sonntag das Spiel zu gucken gegen Aachen.
Ja, aber diese Spieler waren ja auch grundsätzlich, waren ja vorher auch schon da. Ne? Also,
ja, aber sie bekommen ja jetzt einen neuen Impuls im Grunde genommen dadurch.
Ja.
Zauberwort, Impuls.
Also ich finde diese Transfers auch sehr schlau. Also man hat sich, habe ich ja gesagt, man hat sich angeschaut, wo haben wir ein Vakuum, wo ist das Defizit. Trotz alledem sind ja auch noch andere. Und trotz alledem waren es jetzt 19 Spiele schon, davon waren wenig überzeugend. Und dieses eine Spiel in Aachen, da am Tivoli, ausverkauftes Haus, nach dem Trainingslager mit den zwei Neuen und sowas.
Da kannst du richtig was anzünden.
Da kannst du, aber du kannst auch schon viel wieder verlieren, ne? Weil danach gehst du an
du
die Hafenstraße.
Du denkst aber viel zu negativ. Strassi, was
das
ist los
hast du aber
mit
gerade
dir?
Auch schon gemacht
du bist,
mit negativ.
Du bist
denken.
Viel zu negativ.
Für Essen oder was? Oder ja. Meinst du grundsätzlich? Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe viele Spiele gesehen, davon auch einige mit Fabi zusammen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt unbedingt positiv sein sollte. Ja,
da muss ich Strassi kurz beipflichten, weil das war in der Hinrunde, aber das wissen sie ja auch selber, deswegen haben sie diese Schritte ja jetzt auch unternommen. Das war teilweise echt bodenlos, was da vor allem zu Hause, dann wir haben sie ja zu Hause gesehen, was da dann an der Hafenstraße da abgeliefert wurde. Also das war...
Das ist das eine und dann denk an Osnabrück. Da geht es um alles. Osnabrück, beide neue Trainer. Und dann ist das teilweise, also klar, zwischen den Räumen alles in Ordnung, aber zum Beispiel nach vorne, da war ja kaum eine Torchance. Also da war ich wirklich auch aus neutraler Sicht sehr enttäuscht und habe da alles verstanden. Da hättest du gedacht, sag mal, seid ihr Gaga oder was? Also was braucht ihr denn noch? Und deswegen bin ich vorsichtig, sage aber, die Verantwortlichen haben das Vakuum erkannt, die Fehler, die sie gemacht haben im Sommer, nämlich nicht adäquat zu ersetzen. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, vor allen Dingen auf den Sonntag, denn da braucht es eine Reaktion. Verlier mal in Aachen als Essener in dieser Gemengelage, dann gute Nacht.
Also was man jetzt so angelesen hat in der Winterpause ist ja auch immer ein guter Zeitpunkt, so mal reinen Tisch zu machen mit allem. Wenn da 200 Essener Fans mit nach Belek reisen, oder ich weiß gar nicht, wo die waren, ne? Und da irgendwie so eine positive Grundstimmung herrscht, nur weil die Sonne scheint, Klaus Jasula da ist und Martinovic sich die Schuhe schnürt, ne? Das finde ich schon irgendwie, das zeigt doch schon irgendwie, da kommt was in der Rückrunde.
Also, ja, aber von den Fans kam ja immer was.
Ja, aber man könnte da auch ein bisschen negativer sein, aber sind die gar nicht. Also ich war sehr, sehr überrascht darüber. Ich glaube, die Spieler waren selber überrascht.
Wie gut das hier läuft. Ja, wir werden uns am Montag nochmal unterhalten. Ich glaube, das wird ein Wahnsinnsspiel am Tivoli. Ich darf vor Ort sein, nachdem ich mit Fabi Klos am Freitag die dritte Liga eröffne in Hannover gegen Erzgebirge Aue. Und dann gucken wir mal. Und ich bin wirklich... Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich extrem gespannt. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass da so viele Leute bei Rot-Weiß, so viele Protagonisten extrem viel Druck haben. Handelndes Personal. Uwe Koschinat, weil er weiß, so jetzt brauche ich's, ne? Dann Martinovic, auf den liegen jetzt die Hoffnungen. Der muss die Tore machen. Jasula, der ist jetzt der Chef aus der kalten Hose. Dann haben die immer wieder Probleme, was die Abwehrreihe angeht. Du musst ständig, der eine ist gesperrt, der andere ist verletzt und so weiter und so fort. Und jetzt ist im Prinzip erstmal jedes Spiel ein Endspiel. Also ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch und denke jetzt nur noch von Spiel zu Spiel.
Aber eigentlich haben sie ja genau das korrigiert, was auch du eigentlich die ganze Hinrunde kritisiert hast, nämlich den Kader oder die Kaderplanung beziehungsweise die Nicht-Nachverpflichtung von Spielern oder auf den Positionen, wo sie halt verloren haben im Sommer. Das haben sie jetzt korrigiert. Natürlich ist dann Druck drauf. Es wäre in jedem Fall Druck drauf, wenn du unten drin stehst. Und ich finde, sie haben ja zum Beispiel hinten auch mit Golz einen der besten Torhüter der Liga. Vorne haben wir jetzt angesprochen. Also da ist jetzt schon ein Konstrukt da, das funktionieren kann. Und jetzt hatte Uwe Koschinat auch ein bisschen Zeit in der Vorbereitung, das zu bilden. Und jetzt müssen sie liefern. Und es geht in Aachen natürlich mega geil los. Osnabrück hast du auch schon angesprochen. Die haben auch ein bisschen was getan auf dem Transfermarkt, haben unter anderem Henning geholt von Viktoria Köln. Es sind einige Spiele aber auch gegangen. Engelhardt haben wir angesprochen. Reicht das für den Klassenerhalt in Osnabrück? Haben die sich gut genug aufgestellt? Oder?
Schwierig. Also ich habe Brian Henning in Köln immer wieder gelobt. Ich habe ja auch Viktoria Köln ein, zwei Mal in der Hinrunde live gesehen. Was der Mann gegen den Ball vor allem arbeitet, der ist mit Ball gut, aber der ist gegen den Ball noch viel besser, also wie viel der marschiert und was der investiert, das ist schon aller Ehren wert. Ich glaube, dass es bei Osnabrück jetzt gar nicht so sehr auf einzelne Spieler drauf ankommen wird, sondern wirklich da auf die komplette Gruppe, weil die haben eine Situation, also man muss aus Osnabrücker Sicht sagen, Gott sei Dank, wenn ich jetzt VfL Osnabrück-Fan wäre, würde ich sagen, Gott sei Dank ist der Start mit dem neuen Trainer gelungen mit 4 Punkten aus 2 Spielen. Weil wenn das auch noch schief gegangen wäre, dann wäre jetzt das erste Spiel nach der Winterpause schon komplett entscheidend. Die haben natürlich nur noch entscheidende Spiele, die ganze Rückrunde, keine Frage. Eigentlich ist es fast eine ähnliche Situation wie in Essen. Also ich, klar, es ist, sind unterschiedliche Spielertypen und VfL Osnabrück ist Absteiger aus der zweiten Liga. Ja, aber da habe ich letzte Saison selber erfahren müssen, wie schwierig das ist, aus so einem Negativstrudel dann auch trotzdem irgendwie rauszukommen. Also letztendlich, für mich hängt es alles daran, wie harmoniert Marco Antwerpen mit dem VfL Osnabrück. Punkt.
Zu Recht fragt ihr euch, wie lange läuten hier eigentlich die Glocken?
Ja. Das habe ich mich gerade wirklich gefragt.
Es ist 12 Uhr mittags.
Jetzt reicht es aber auch. Es kommt keiner zum Gottesdienst.
Also ich habe auch das Gefühl, dass die Figur Marco Antwerpen zentraler und wichtiger ist in Osnabrück als zum Beispiel Koshinat in Essen. Da geht jetzt der Fokus sehr auf die Mannschaft auch und in Osnabrück ist es einfach diese Personalie Marco Antwerpen, der noch ganz viele Register nicht gezogen hat, die er noch ziehen kann im Laufe der Saison, wenn sie nötig werden. Und da müssen wir mal schauen, wie sehr sich das abnutzt und ob das wieder zum Erfolg führt.
Also wenn dem VfL Osnabrück die Kaffeemaschine weggestibitzt wird, dann wissen sie, läuft es nicht gut. Ne? Also, aber was auch zum Beispiel, was man sieht, ist Michael Welling kommt jetzt immer mehr noch in den Fokus. Der hat ja auch in Essen damals viele Jahre lang dem Verein vorgestanden sozusagen und auch personelle sportliche Entscheidungen getroffen und das tut dem VfL gut. Man spürt, da ist jetzt eine Figur, die zieht voran. Ich glaube, das mit Kaufmann war aller Ehren wert, aber falsch aufgestellt. Man hätte ihn nicht gleich zum Geschäftsführer machen sollen, sondern man hätte ihn einfach erst zum Sportdirektor und dann mit Welling an der Seite, du musst ja nicht gleich immer den ganzen Grill. Und ich glaube, das hätte dem Kaufmann auch besser getan, dann erstmal reinzukommen in den deutschen Profifußball. Hinterher ist man immer schlauer, aber jetzt gibt es einen, der geht voran, der macht mit Antwerpen wahrscheinlich vis-à-vis, so was haben wir, was brauchen wir, was können wir. Und dann sind das kurze Wege, klare Gedanken, es geht jetzt nur darum, Klassenerhalt. Und aber auch hier wird es natürlich extrem spannend. Ich meine, der große Teil der Hinrunde war desaströs. Also wenn ich daran denke, ich habe ja auch ein, zwei Dinger da an der Bremer Brücke, da dachtest du, was ist denn hier los? Was ist hier in 16 Monaten passiert? Und ich habe bei diesem Hallenturnier auch Tobias Schweinsteiger getroffen, der ja wirklich vor 16 Monaten mit dem VfL 90+6 aufgestiegen und danach war relativ schnell Klappe zu, Affe tot. Und der kann sich das auch nicht erklären. Das ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, wenn der VfL Osnabrück in die Regionalliga absteigt, in so kurzer Zeit, ich meine, du hast es ja hautnah mit Bielefeld erlebt, da kann wirklich nachhaltig vieles kaputt gehen, mehr das als nur das Dach im Stadion.
Geht komplett um Existenzen.
Genau.
Komplett, ja. Und das weißt du als Spieler auch. Und das weißt du auch als Trainer. Und das weißt du, gut, für mich war es immer eine ganz besondere Situation noch, weil ich 13 Jahre da war. Aber diesen Druck, der da ist und diese belastende Grundstimmung, die da musst du als Spieler jetzt mit umgehen können. Und das bis zum Mai.
Und insofern kommen wir dann wieder dazu zurück, wo wir angefangen haben. Hast du, glaube ich, mit Antwerpen den Richtigen, der da mit diesem Druck umgehen kann. Der weiß, wie er das leitet. Der weiß, wie er das in Erfolg ummünzen kann. Und jetzt ist es wichtig, die starten gegen Sandhausen, auch mit einem neuen Trainer, gerade zu Hause die Siege zu holen, das Fundament zu legen. Aber auch hier, also am Ende müssen vier absteigen. Ne? Also es wird jetzt nicht jeder schaffen.
Nein, wird es nicht. Aber ich glaube auch, der VfL schafft es. Auch wegen dieser Kaderkorrekturen jetzt im Winter. Ich finde, man hat sehr gut, sag mal, die faulen Äpfel hört sich so fies an, aber ja, man hat eben, also man muss Engelhardt nicht abgeben, aber man hat ihn doch trotzdem abgegeben, weil er sich nicht mehr committed hat zu dieser Aufgabe. Und dann sagt man, okay, ziehen wir einen klaren Schlussstrich, auch bis Anfang Januar, weil dann fahren wir alle ins Trainingslager und dann muss Ersatz her. Und ich finde die Spieler, die sie geholt haben, super. Also Niklas Kölle letztes Jahr, MSV Duisburg, haben wir alle noch gesagt, einer der besten damals. Yannick Müller, vereinslos, kommt aber mit Bundesliga-Erfahrung, also das sind schon richtig gute Jungs und ich glaube, die Gruppe ist einfach besser geworden in Osnabrück und was ganz entscheidend ist, glaube ich, ist, dass, das hast du eben gesagt, dass Antwerpen so eine Klarheit reinbringt. Jetzt ist ganz klar, was das Ziel ist, ist ganz klar, was wir spielen, der will dieses 3-5-2-System spielen, der hat jetzt seine Spieler dazu, der hat eine Klarheit, eine Kompaktheit und also ich spüre irgendwie so, dass es da aufwärts gehen wird in der Rückrunde. Jetzt sage ich auch, Essen hält auch die Klasse, aber wer jetzt absteigt, keine Ahnung.
Ja, bin ich mal gespannt. Ja,
ich wollte gerade Majestro Barkic sagt, Osnabrück
alle werden Meister.
Es ist ja eine ähnliche Situation wie in der vergangenen Saison. Da haben wir auch immer gesagt, einen großen Witz erwischen und dann hat es eben den MSV Duisburg erwischt. Und wir haben jetzt in dieser Saison noch ein paar andere mit in der Verlosung. 60, Mannheim auch unten mit drin. Aachen müssen wir auch noch dazu zählen, auch als große, als wuchtige Mannschaft. Ich weiß auch nicht, ob beide Zweitvertretungen absteigen, ob Stuttgart und Hannover beide wieder runtergehen. Ich glaube, es ist nur eine.
Aachen ist so ein Thema. Also die schießen ja keine Tore. Und du bist ja Stürmer.
Gewesen.
Nein.
Das ist man bis
hast du gestern
Leben
noch getroffen. Also, wenn ein Verein Stürmer sucht, weil sie keine Tore schießen, dann holen sie einen in der Winterpause. Castell heißt er, glaube ich. Mhm. Ausgeliehen von Ulm.
Faber, Vorname.
Weiß ich nicht, sagt mir jetzt erstmal nichts, aber okay. Dann hat man 3 Testspiele im Winter, schießt kein Tor. Ist das jetzt ein Medienthema, was man aufmacht, dass man einfach keine Tore schießt, oder ist das auch in der Mannschaft schon so implementiert, dass man denkt nach dem Testspiel, boah, scheiße, schon wieder kein Tor geschossen?
Also ehrlicherweise muss ich jetzt zugeben, dass ich nicht weiß, gegen wen diese Testspiele waren. Das ist ja dann auch ein, also wenn du jetzt, keine Ahnung, gegen den italienischen Erstligisten, gegen den türkischen Erstligisten und gegen den griechischen Erstligisten gespielt hast und hast da jeweils knapp verloren.
Das war gegen den türkischen Drittligisten Altınordu.
Ja, dann hätte ich mir schon ein Tor gewünscht als Fan, muss ich sagen. Ne? Dann hätte ich schon gesagt, ja, muss schon möglich sein gegen
Altınordu.
Dieses Kaliber von Testspielgegnern dann auch ein Tor zu erzielen, ja.
Ja. Ja.
Also die haben 18 Tore geschossen und daraus 25 Punkte gemacht. Da muss man erstmal sagen, Respekt.
Das ist schon mal gut.
Das ist schon mal gut. Ich glaube, der VfB oder sowas hat 8 Tore mehr und 5 Punkte weniger. So, das heißt, defensiv funktioniert. Jetzt haben sie Jan Olschowski geholt. Der ist für mich ein Top-Transfer, also ein richtiger Top-Torhüter. Dann haben sie damit sozusagen die eigene Baustelle, die er sich geschippt hat, kann er dadurch zumachen. Das ist natürlich wahrscheinlich, als er gekommen ist, haben John und Börtner gedacht, geil, oder? Herrlich. Jetzt leihen die einen Torwart aus. Nur ein halbes Jahr übrigens, also erstmal gar keine Vertragsperspektive, ausgeliehen von Borussia Mönchengladbach. Aber das sagt ja alles. Also der wird spielen, auch wenn Backhaus gesagt hat, also wenn er den jetzt nicht auf die Bank, also dann bin ich echt völlig gaga. Aber du hast recht, also du musst natürlich irgendwann mal dazu kommen, Tore zu erzielen. Und
aber ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Aachen ist mit Sicherheit jetzt in dieser Saison nicht gestartet, um irgendwie oben anzugreifen, sondern das Ziel war erstmal Klasse halten.
Ja, klar.
Und das ist aktuell mit 7 Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz relativ stabil, finde ich. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren nach der Hälfte, wo man ja wirklich eine gute Zwischenzeit
hat. Janik hat das doch aufgemacht.
Nein, aber du musst ja davon ausgehen.
Tobi Schäfer hat hier Aachen mit reingezogen in die Abstiegs.
Ja, irgendwo muss man ja anfangen.
Ich sage euch ja,
Und die haben halt 10 Mal unentschieden gespielt und wenn jetzt nochmal 19 Mal unentschieden spielen, sind plus 19 Punkte, damit hältst du aber die Klasse.
Damit hältst du auch die Klasse, aber du musst ja damit rechnen, dass Mannschaften wie Osnabrück und Essen eine extrem gute Rückrunde spielen werden.
Warum muss man damit rechnen?
Da haben wir ja eben schon
aber man kann in dieser Liga mit gar nichts rechnen. Also ich glaube auch nicht, dass Aachen eine sehr schlechte Rückrunde spielen wird. Also ich glaube tatsächlich, im Gegensatz zu dir, Tobi, dass beide Zweitvertretungen runtergehen. Und dann ist mein persönliches Gefühl irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, warum, wieso, weshalb irgendwie Mannheim nicht so richtig aus der Situation im letzten Jahr gelernt, sind jetzt wieder mit unten drin.
Das heißt, Unterhaching, by the way, hast du auch schon beerdigt quasi.
Ja. Und ich irgendwie bin ich dann eher bei Mannheim.
Ich glaube, wir müssen über 60 München sprechen.
Ja, das glaube ich, ich verstehe warum, aber
24 Punkte, ich glaube, die Hälfte der Mannschaft ist verletzt. Also wir reden von Verlat-Kaliber. Dann offensichtlich...
Bitte? Schiffer ja auch noch, ne?
Offensichtlich auf dem Transfermarkt wollten sie nachlegen. Es ist natürlich jetzt auch nicht das Problem von 60 München, wenn der abgebende kroatische Verein auf der Homepage 60 München schreibt. Das haben sie aber deswegen gemacht, weil er schon in München war und es ging eigentlich, es ist warum auch immer gescheitert und es passt zu dieser wahnsinnigen Misere. Manchmal selber verschuldet, manchmal ist das irgendwie, hast du Scheiße am Fuß. In München läuft in letzter Zeit wenig, also es läuft mehr nicht gut, als dass es gut läuft. Und man sieht ja, dass Dr. Christian Werner, dass die ambitionierte Ideen haben und die auch kurz davor sind, umzusetzen. Die Frage ist, was willst du jetzt? Also woran ist, wenn es an Geld gescheitert ist zum Beispiel, dann denkt man sich doch, Freunde, Herrgott, das kriegt man doch irgendwie hin. Der wollte doch kommen. Der wäre doch einer gewesen, der euch da Tore garantiert und sowas. Wo wollt ihr denn? Also wir reden ja jetzt zum Beispiel darüber, 60, da geht es ja jetzt erstmal gar nicht um Aufstieg, sondern es geht um Klassenerhalt. Dass du da nicht unten reinrutschst. Und dann ist ja auch das Selbstverständnis von 60 München, irgendwann wieder zweite Liga zu spielen. Also du musst dir jetzt mal eine Idee schnüren, willst du jetzt hier auf die Kacke hauen oder willst du immer nur unten rum gurken? Und ich glaube, mit dem Trend auch, mit einem Trainer wie Janikis, der es immer mal wieder in den Momenten, wo man denkt, jetzt ist er weg, schafft, dann wieder sich da rauszustibitzen, um dann wieder runter zu knallen. Und ich glaube, mit dieser Gemengelage wird es ganz schwierig. Die haben nur 24 Punkte. Und wenn die anderen, wie ihr ja sagt, sich hoch katapultieren, dann gibt es Teams, die dann runterfallen. Und aktuell sehe ich da ein bisschen Schwierigkeiten für 60 München.
Aber du hast es ja gesagt, immer wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen, dann haben sie ja eigentlich geliefert. Ne? Genau. Nur den nächsten Schritt dann nach oben, den haben sie dann nicht geschafft.
Deswegen glaube ich auch nicht, dass München absteigt. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, worüber man sprechen muss. Also der Verein kann ja nicht da so dahin trudeln. Ja, das kann ja nicht jetzt irgendwie ausgependelt werden und dann läuft das so in Zukunft weiter. Mir fehlt da so ein bisschen, also da muss mehr kommen. Ich weiß auch nicht wie, wenn ich es wüsste, wäre ich da wahrscheinlich jetzt Geschäftsführer bei 60 München. Dr. Christian würde ja schon mal, also ein bisschen habe ich ja, ich weiß nicht, macht ihr euch keine Sorgen um so einen Traditionsclub wie die Löwen? Also das ist für mich echt schwierig.
Ich mache mir keine Sorgen, nee. Nee, nee, ich habe das auch schon ganz häufig gesagt, das ist ja wirklich, eigentlich hast du dir gerade in deinem kurzen Monolog die Antwort selber gegeben.
Ich habe gar nicht mehr zugehört, was ich da gesagt habe. Ich habe Wörter aneinander gereiht.
Es ist ja wirklich, also meine Meinung, die habe ich ja auch in der Hinrunde schon gesagt, wenn ich Verantwortlicher von 1860 München bin, dann muss ich mir erstmal überlegen, also ich habe ja Augen im Kopf und ich kann das Geschäft einschätzen. Ich sehe ja, dass mein Verein, meine Mannschaft eine absolute Wellenbewegung hinlegt. Seit Monaten. Immer mal wieder hoch, dann wieder runter. Ne, das ist null irgendwie, das ist mal, es geht, wäre fast schon, man würde sich fast wünschen, es würde mal stetig bergab gehen. Dann hast du zumindest Konstanz drin, aber das ist ja genau das, was 60 nicht hat. In irgendeiner Form konstant zu sein. Und man muss sich halt diese Frage stellen. Ich glaube, dass mit dem Trainer, den sie jetzt gerade haben, wenn du das weiterlaufen lässt, dann wird sich nichts ändern. Es wird immer diese Wellenbewegung geben, es wird immer mal wieder, wie Tobi gerade gesagt hat, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, dann liefern sie wieder ab. Wenn es dann ein bisschen besser läuft, dann wird es auf einmal wieder, aus unerklärlichen Gründen wird es wieder schlechter und wahrscheinlich wird die Rückrunde genau so laufen und deswegen werden sie genau irgendwo im Mittelfeld am Ende des Tages landen und abschließen und es ist aus Sicht von 1860 München wieder eine verschenkte Saison.
Aber ist es nicht auch mal was Gutes, dass sie an Janikis festhalten, was wir ja auch immer fordern, dass man ihm also die Möglichkeit gibt, was zu entwickeln, und ist da überhaupt was zu erkennen, was sich entwickelt? Weil er hätte schon 2-3 Mal entlassen werden können, man hält aber an ihm fest. Ich bin immer Fan davon, ne? Sind wir wieder auch bei so Themen wie Kniert in Bielefeld, da hat sich's auch ausgezahlt.
Genau, ich bin auch absoluter Unterstützer zu sagen, wir halten möglichst lange an dem Trainer fest, aber es muss ja dann trotzdem auch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, nicht nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten, aber irgendwann muss ja eine gewisse Entwicklung dann auch zu sehen sein.
Und zwar gesamt und auch einzeln. Macht der Spieler besser? Über welchen Spieler reden wir jetzt, wo wir sagen, mein lieber Scholli, der ist besser geworden unter Janikis?
Guttau. Julian Guttau ist besser geworden.
Ach komm, Bucky, heute.
Nein, ich weiß aber, was ihr meint.
So,
also, das ist ja die Kunst, die Kunst im Fußball, dass man den richtigen Zeitpunkt erkennt, dass man sagt, ja, der entwickelt uns weiter. Oder eben, nee, das ist jetzt schon zum dritten Mal die gleiche Entwicklung, wieder in so eine Welle rein. Jetzt müssen wir reagieren.
Und das ist ja das, was ich sagen wollte, ist, wo will 60 München überhaupt hin? Das ist das, worum es gehen sollte. Und dann ist, glaube ich, Janikis auch nicht mehr lange. Für mich, also das ist auch blöd, wir entlassen niemanden, wir diskutieren nur darüber. Das ist ja auch immer, damit wir das nochmal dazu sagen, auch einmal im neuen Jahr 2025 nie etwas Persönliches. Ne? Wir beerdigen hier keine Menschen oder so, sondern wir reden einfach über das, gucken auf die nackten Tatsachen. Und da sage ich, ist, glaube ich, Janikis bis zum Ende der Saison nicht bei den Löwen der Trainer. Also irgendwann wird ausgetauscht. Da bin ich mir absolut sicher. Ich habe das Gefühl, das passiert relativ schnell. Und das ist dann aber auch schlussendlich, das muss man auch mal festhalten, bei den Löwen ist der Trainer nicht das grundsätzliche Problem. Das war auch nicht Jakubacci und wie sie alle hießen, sondern das ist da einfach, das Strukturelle ist das Problem. Die Art und Weise, wo wollen wir hin, der Plan. Also ich glaube, es gibt viele, die durchaus in der Lage sind, einen Plan aufzustellen. Die Frage ist, haben alle dann auch die im Prinzip qua Amt das tun sollten, schlussendlich die Möglichkeiten. Und irgendwann gehst du halt kaputt und dann steigen sie halt wieder ab in die Regionalliga und freuen sich, dass sie mit 10.000 in die Dörfer da fahren und so weiter und so fort, aber dann ist das 60 München und dann, wenn das in Ordnung ist, dann ist das auch so, dann bin ich damit auch fein, aber wenn du Profifußball willst, wenn du erste, zweite Liga willst, ist das sicherlich nicht der Weg.
Punkt.
So, Wort zum Sonntag.
Eine andere große Frage, bevor die Rückrunde beginnt, ist, wer steigt denn auf? Wir haben jetzt eben schon viel über Cottbus gesprochen. Dresden und Cottbus aktuell natürlich so ein bisschen enteilt. Und wenn wir dann auf die Tabelle schauen, dann sehen wir, dass aber eigentlich die komplette erste Tabellenhälfte sich noch Hoffnung machen kann, zumindest mal auf die Relegation. Und dazu zählt mit Sicherheit auch Hansa Rostock, die furchtbar in die Saison gestartet sind. Und dann passierte eine 180-Grad-Kehrtwende, Trainerentlassung. Daniel Brinkmann ist jetzt der neue Coach. Fabi, du kennst ihn bestens. Und wir hören ihn mal, was er denn gesagt hat zu den Aufstiegsambitionen von Hansa Rostock.
Der Abstand nach oben ist kleiner geworden und wir können gerne einen Deal machen. Wenn wir in der Rückrunde die ersten drei Spiele gewinnen, dann werde ich auch nicht mehr leugnen, dass wir aufsteigen wollen.
Auch da, Punkt. Hältst du es für möglich, dass Hansa wirklich, was wir am Anfang der Saison niemals gedacht hätten, tatsächlich noch oben ein Wörtchen mitredet im Kampf um den Aufstieg?
Also warum nicht? Also erstmal finde ich es, Endlich mal, wie schön ist das, Brinki hat jetzt einfach mal eine klare Aussage getroffen.
Ja, was ohne wir uns immer wünschen.
Ja, ohne irgendwie groß rumzulabern. Das kann man doch einfach sagen, okay, wenn wir die ersten drei Spiele gewinnen, ja, dann leugne ich es nicht mehr.
Kurz zum Hintergrund, ihr habt zusammen gespielt,
ja,
seid
wir
zusammen,
sind auch zusammen
aufgestiegen, 2015
ja.
Glaube ich.
Wir
ja.
sind auch zusammen ins Pokal-Halbfinale gekommen, ins DFB-Pokal-Halbfinale. Gegen Borussia Mönchengladbach im Elfmeterschießen gewonnen, Strassi.
Ja, ja. Ja, ja. Schon damals war ich ein großer Fan von dir.
Brinki damals auch einen Elfmeter geschossen übrigens.
Also, er sagte, die ersten drei Spiele, das sind in Stuttgart oder gegen Stuttgart, dann gegen Wiesbaden und bei Borussia Dortmund. Das sind durchaus auch wirklich drei Spiele, die man gewinnen kann.
Ist also überhaupt nicht ausgeschlossen, dass sie diese drei Spiele gewinnen. Und dann, also mal angenommen, das passiert, dann erstmal hast du eine klare Aussage vom Trainer, wo du dich als Spieler dran orientieren kannst, dann wird sowas, nimmt die Fans auch immer ein Stück weit mit. Also wir gehen jetzt immer von dem Fall aus, dass sie die ersten drei Spiele gewinnen. Und dann hast du ja, du bist ja Weltklasse in die Rückrunde reingestartet. Also warum nicht? Warum soll sich dann das nicht noch ein paar Wochen durchziehen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass in der Rückrunde nicht permanent alle oben dreifach punkten werden. Da wird es auch immer mal wieder ein Unentschieden dazwischen geben. Und wenn du dann die Mannschaft bist, die zu der Zeit deine Spiele gewinnt oben, dann bist du eben auch mal schnell an Platz 3 oder vielleicht sogar Platz 2 dran.
Hast du von Anfang an damit gerechnet mit dieser Entwicklung unter ihm? Also
nein,
du kennst ihn ja besser. Also
überhaupt nicht. Ne. Wir haben uns auch ein paar Mal untereinander bei uns im Freundeskreis darüber unterhalten. Das kam für uns alle sehr überraschend. Also wir wussten schon, wir haben uns ehrlicherweise jetzt auch mit seiner Arbeit vorher überhaupt nicht intensiv auseinandergesetzt. Wir wissen aber, was er für ein Typ ist. Also Brinki ist ein unfassbar umgänglicher Typ. Ne? Wir haben sehr viel gelacht zusammen, sehr viel dummes Zeug auch erzählt zusammen. War eine richtig coole Zeit. Und Brinki ist nahbar. Und von daher haben wir ihm das gegönnt und wir haben uns für ihn gefreut, dass er da jetzt Trainer bei so einem guten Verein wie Hansa Rostock ist. Haben uns vorher gar nicht tiefgründig irgendwie mit seiner Arbeit, die er vorher gemacht hat, auseinandergesetzt. Und nach allem, was man so jetzt dann auch gelesen hat und gehört hat, hat er auch gesagt, er hat gar nicht so viel verändert. Also er hat jetzt nicht da alles auf den Kopf gestellt und hat den Verein auf links gedreht oder die Mannschaft auf links gedreht, sondern hat einfach ein paar Kleinigkeiten verändert. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass das auch seine Erfahrung widerspiegelt, die er als Spieler gemacht hat. Brinki hat auch Bundesliga gespielt, hat unfassbar viel erlebt. Und ist einfach wahrscheinlich davon ausgegangen, dass du als Mannschaft dann gar nicht immer komplett alles verändert haben willst, sondern einfach ein paar klare Anweisungen brauchst. Und das hat in Rostock jetzt mit ihm wunderbar funktioniert.
Bin mal gespannt, die sind auch nicht ins Trainingslager geflogen.
Ja, ich glaube, dass bei Hansa Rostock braucht es einfach jemanden, der weiß, wie man ein Fenster öffnet, um frischen Wind reinzulassen. Da war viel festgefahren. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht nochmal über die Anfänge und die vielen Zwänge und irgendwie sie wirkten eingeengt. Ja? Das hat er wunderbar gemacht und ich glaube, dass er da auch schlau genug ist, zu wissen, so, ich muss jetzt hier nicht Halligalli machen, sondern ich mache jetzt einfach das, was ich selber vielleicht gebraucht hätte, wenn ich mich in so einer Situation befunden hätte, weil die Qualität im Kader, die Möglichkeiten von Hansa Rostock, die sind ja offensichtlich und das jetzt in richtige Bahnen zu lenken, das ist sein Verdienst. Ich glaube, dass wir am Ende darüber sprechen würden, hätten sie mal früher schon so gepunktet. Also ich glaube, dass Hansa Rostock nicht in die ersten drei da reinstößt, aber auf jeden Fall das Fundament legt, um dann in der nächsten Saison natürlich aufzusteigen. Dieser Verein gehört natürlich auch in die höheren Ligen, auch wenn die dritte Liga sensationell gut ist und wir sie alle lieben. Aber ich glaube, dass Dynamo Dresden diesmal durchgeht. Bielefeld wird es packen und Cottbus geht in die Relegation.
Aber bei Bielefeld müssen wir jetzt, wo wir Fabi auch da haben, wirklich mal nachfragen. Jetzt ist es der Jahres...
Kniert noch der richtige Mann.
Der Jahresabschluss ist ein bisschen nicht so gut gelaufen wie davor die Saison. Hat Bielefeld Morbus Saarbrücken? Das heißt, leidet man ein bisschen unter der DFB-Pokal-Euphorie? Das hat Saarbrücken auch eine komplette Saison im Prinzip gekostet. Weil immer wenn es nach den Pokalsiegen lief es dann nicht ganz so dolle und man ist ja immer noch dabei. Ist das was, was irgendwie ein Problem sein könnte, wenn man jetzt vielleicht nochmal eine Runde weiterkommt?
Man kann das nicht erklären, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, in der Saison 2015, als wir aufgestiegen sind, sind wir auch bis ins Halbfinale im DFB-Pokal. Ich habe, glaube ich, kein Spiel danach gewonnen. Also wir haben kein Spiel nach den DFB-Pokalspielen gewonnen. Es ist nicht zu erklären, keine Ahnung. Erstmal bist du platt, körperlich auf jeden Fall ein bisschen platter, weil du ja gegen den höherklassigen Verein dann auch dich abarbeitest, dann ist es von der Emotionalität her, kannst du 100-mal erzählen, das ist nicht das Gleiche. Wenn du vorher beim DFB-Pokal spielst, ist es eine andere Stimmung, dann hast du danach ein Ligaspiel, da fehlen einfach ein paar Prozentpunkte auch, wenn du das nicht willst als Spieler, das ist ganz normal. Aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend sein wird am Ende, ob wir mit Arminia Bielefeld aufsteigen oder nicht.
Sondern ob noch ein neuer Stürmer kommt?
Entweder das oder ein Stürmer in der Rückrunde, der 10 Tore schießt.
Gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten.
Zumbu?
Beispielsweise, ja.
Der übrigens also gegen Ende und ja auch in der Vorbereitung offensichtlich eine sehr gute Form an den Tag legt. 17 Jahre, richtig großes Talent und einer, der sich in München, würde man sagen, nichts scheißt. Kniert ist ja einer, dem ist ja wurscht, wie alt ist der. Ist der gut, ja oder nein? Und wenn er gut ist, spielt er. Und das tut Arminia Bielefeld richtig gut.
Ja, also nochmal, ich sage ja immer gerne wir, weil ich ja sowohl emotional mit dem Verein noch verbunden bin, als auch immer Arminia sein werde. Unsere Mannschaft hat in der Hinrunde, wie ich finde, eigentlich fast nie enttäuscht. Also klar, da gab es so ein Spiel in Stuttgart gegen die zweite Mannschaft, da lief aber auch wirklich einfach wenig zusammen, solche Tage hast du. Ansonsten eigentlich nie enttäuscht, defensiv echt stabil, im Ballbesitz auch echt gut. Es geht halt so ein bisschen, es fehlt der Torjäger. Ne? Es ist halt ganz oft so, dass die Mannschaften, die aufsteigen, mal mindestens ein oder zwei Spieler haben, die dir, keine Ahnung, 15 bis 20 Scorerpunkte liefern. Und den habe ich in der Hinrunde nicht gesehen bei Arminia. Leider.
Ich stelle da jetzt mal eine ganz originelle Frage. Warum hat Hiltermann nicht funktioniert?
Obwohl er doch die Neuen bekommen hat.
Also da will ich mich gar nicht weiter zu äußern. Dafür bin ich auch überhaupt nicht mehr nah genug dran. Ne? Ich sehe Mitch dann auch nur alle paar Wochen. Wir haben uns jetzt tatsächlich gestern Morgen auch gesehen.
Mit Fettzange?
Nee, war dann da raus. Aber okay. War aber beim Neujahrsempfang dann gestern da in Bielefeld und die Mannschaft war auch da. Ist dann schön, die alle wiederzusehen. Und Mitch ist sehr positiv gestimmt, was die Rückrunde angeht. Also ich hab nicht lange mit ihm gesprochen, aber die haben was vor.
Okay.
Die haben definitiv was vor.
Aber ich höre schon raus, wenn du jetzt Manager werden würdest bei Bielefeld, du würdest dir schon noch einen Stürmer wünschen.
Ja, ich hab ja gestern auch mit Michael Mutzel gesprochen. Also was sich Leute wünschen und was am Ende eintritt, sind immer zwei verschiedene Paar Schuhe, immer. Es ist auch in der Winterpause, das muss man mal ganz klar sagen, wir haben ja jetzt, egal ob man über Bielefeld spricht, über Aachen, die einen Torjäger suchen, also in der Winterpause einen Stürmer zu finden, der dir verlässlich Tore liefert, von außerhalb den dazu zu holen, ist unfassbar schwer. Weil, wie willst du das machen mit wenig Geld? Also welcher Verein gibt dir in der Winterpause einen Stürmer, der super verlässlich, super gut trifft und sagt, ja, hier kannst du haben für kleines Geld. Gibt's nicht. Von daher ist das in der Winterpause sowas zu realisieren, ist unfassbar schwer. Ich glaube, dass wenn sich da was auftut bei Arminia, wenn sich da die Möglichkeit ergibt, noch jemanden zu holen und sie wirklich komplett davon überzeugt sind, dann werden sie alles dafür investieren, dass dieser Spieler dann auch kommt, weil sie dann auch wissen, der liefert uns Tore. Und ansonsten werden sie versuchen, das intern zu lösen. Und ihr habt Sumbu schon angesprochen, der Junge hat mir unfassbar viel Spaß gemacht in den letzten Wochen, schon vor der Winterpause. Ich habe jetzt die Testspiele auch beide gesehen. Das ist schon ordentlich.
Also, hat er eigentlich auch bei euch schon mittrainiert letztes Jahr? Teilweise?
Nee, der hat letztes Jahr teilweise nicht mittrainiert. Und ich habe auch da gestern mit Michael Mutze drüber gesprochen. Man muss bedenken, der Junge, der hat teilweise in den vergangenen Wochen nur einmal die Woche mittrainieren können aufgrund von Schule. Also das ist schon, und dann so trotzdem immer noch dann abzuliefern auch, auch nach Einwechslung in Mannheim hat er ja das Spiel nochmal auf die Seite von Arminia gezogen, muss man sagen. Und das als so junger Spieler, aber vielleicht ist es am Ende des Tages genau das, oder vielleicht ist es genau der Spieler, der noch seine 10 Scorer-Punkte macht in der Rückrunde.
Wie wichtig ist denn das erste Spiel jetzt gegen Cottbus? Also wir Medienleute werden das natürlich hochjazzen bis zum geht nicht mehr, ne? 6-Punkte-Spiel, und wenn man das verliert, dann ist man erstmal weg. Ist das wirklich so? Denkt man auch so als Spieler oder?
Also es ist insofern extrem wichtig, als dass es ein Heimspiel ist, weil Arminia ganz klar die Heimspiele gewinnen muss in der Rückrunde. Wenn sie das schaffen, die Heimspiele zu gewinnen, dann geht was nach ganz oben. Da bin ich mir ganz sicher.
Freut man sich da, wenn es aus der Winterpause geht und man hat direkt so einen Kracher wie jetzt mit Cottbus, dass man direkt voll da ist?
Ja,
und
mega.
Besser als so ein seichter Einstieg.
Ja, ja. Gab nichts Schöneres für mich. Wirklich, ich kann mich daran erinnern, wir sind mal mit einem Heimspiel gegen Bochum in der zweiten Liga, sind wir mal in die Rückrunde gestartet. Es war direkt Derby, direkt aus. Also wenn du weißt, du hast so einen Kracher, dann bist du zumindest direkt wieder auf Spannung. Du weißt, du hast gar keine Zeit, da jetzt irgendwie locker reinzukommen, du musst sofort da sein. Und in Bielefeld ist es eben auch so, gute Hinrunde gespielt, bedeutet auch, die Leute erwarten in der Rückrunde was von dir. Da ist eine gewisse Erwartungshaltung jetzt auch da, anders als vielleicht im Sommer noch, nach der beschissenen letzten Saison, muss man sagen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir einen guten Start hinlegen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss jetzt mal eben aufs Klo. Bin mal eine Minute weg.
Ich muss auch richtig.
Und ihr könnt ja mal in der Zeit über Saarbrücken zum Beispiel reden.
Nee, wir machen kurz Pause dann. Geht doch auf Toilette.
Achso, soll ich das Mikro mitnehmen? Oder? Ja, wir müssen euch schon weiter unterhalten. Ne?
Machen wir jetzt den Podcast einfach weiter.
Ja.
Ja, okay. Wahnsinn. Eine Toilettenpause.
Ich müsste auch richtig dringend.
Saarbrücken hat er uns mit auf den Weg gegeben.
Ich habe mir gerade gedacht, wo kann man sich besser einen Stürmer backen als in Bielefeld? Wegen Dr. Oetker.
Ja.
Kann man den, oder ich habe lange drüber nachgedacht und dachte mir,
ja,
so, komm, ich möchte ihn nicht mit ins Bett nehmen, ich lasse ihn, ja.
Aber das hätten sie, also wenn sie die Möglichkeit hätten, ich glaube, dass sie die größten Probleme haben.
Da sind wir wieder bei Martinovic. Also ich wette mit dir, Bielefeld war auch dran. Also die ganze Liga war ja dran. Aber dass man dann finanziell vielleicht schwächer ist als Essen.
Aber eine Sache, genau, die habe ich mir vorhin auch gedacht. Und,
das wundert mich schon.
Du kennst dich ja am besten aus mit Zahlen. Wir spekulieren ja nur. Aber von was reden wir da bei Martinovic? Gehaltstechnisch.
Fragst du mich jetzt?
Klar, ja, klar.
Das kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Weil guck dir das mal an. 60 wollte den, das ist klar. Bielefeld hatte bestimmt Interesse, Saarbrücken vielleicht Interesse, Rot-Weiß Essen haben wir, der Waldhof wollte eventuell auch eine Rückholaktion.
Aachen.
Und das weißt du ja dann auch, das ist ja dann klar. Und dann bist du ja in einer sensationellen Verhandlungsposition. Da kannst du doch, was kann man da in der dritten Liga jetzt mal wirklich gesponnen aufrufen? Reden wir da von 30.000 Euro im Monat? Ist das zu viel? Weniger?
Kann ich mir bei einem Wintertransfer, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Zahl noch realistisch ist.
Aber trotz so viel Interesse?
Ja.
25 dann, sowas.
Das ist alles reine Spekulation.
Ja,
aber,
klar.
Aber das ist, also da du...
Wie viel hast du zum Letzten verdient?
Meiner Meinung nach greifst du da gerade sehr, sehr hoch ins Regal.
Ja?
Ja.
Da habe ich gedacht, dass ich da Da fragen wir mal nach. Yannick, jetzt kannst du auf Toilette gehen.
Nee, das, die, achso, wir haben ja noch ein bisschen, ne?
Wir haben noch ein bisschen.
Da komme ich halt durch.
Ich weiß, wie viel Zeit wir alle noch haben. Hast du noch Zeit, Fabi, oder?
Ich glaube, wir müssen jetzt noch, wir müssen noch ein Wort über Dresden.
Ich habe so lange, den Parkplatz gesucht. Da muss ich jetzt auch los.
Was habt ihr denn in meiner Abwesenheit besprochen?
Wie viel Martinovic verdient?
Und ach, ihr wart wieder bei Martinovic.
Ich habe ja 30.000 getippt und Fabi sagt, da legen wir deutlich drüber. Also,
okay. Ja. 30.000 pro was? Pro Monat?
Pro Monat, ja, ja, klar. Ich dachte, der ist in so einer guten Verhandlungsposition. Rufe ihn mal an, Dominik Martinovic.
Ja, unser Brücken habt ihr jetzt dann nicht, wie ich euch beauftragt
habe. Wollten wir, aber ich habe Quatsch dazwischen geredet. Ja, ich habe es probiert, Strassi hat es abgewehrt.
Ich hab's aber jetzt können wir über Saarbrücken sprechen.
Ja, es könnte ja sein, dass
ja,
es
komischerweise spricht
ist.
Man weniger über die Mannschaften, die nichts verpflichtet haben und mehr über Mannschaften, die etwas getan haben. Dann hat man direkt nur diesen Impuls so, ah, okay, bei denen wird jetzt alles besser, nur weil man was verpflichtet hat. Ist halt bei Saarbrücken noch nicht so der Fall. Genauso bei den Löwen ja auch noch nicht der Fall und bei Bielefeld eben auch noch nicht der Fall.
Ja, ich würde sagen beim FC ist, weil einfach der Kader schon eine große Qualität hat. Ne? Also da geht es jetzt darum, aus den Unentschieden mal mehr Siege zu machen zum Beispiel, den letzten Schritt zu gehen. Und wenn sie das machen, dann ja,
da kommt alles genau möglich. Das, was Fabi eben gesagt hat, so eine funktionierende Gruppe, die es ja auch schon gezeigt hat, dass sie es kann, willst du halt ungern verändern. Das hat ja Rüdiger Ziel letztes Jahr auch schon gesagt zum Winter. Aber auch die werden sich umschauen. Also ganz klar, die werden auch die ganze Zeit oben mit dabei sein. Aber trotzdem einmal kurz zu Dresden. Da sind wir klar, die sind safe durch, ne?
Auch mit den Neuzugängen jetzt dann nochmal.
Ja, Kota, super, ja, wirklich. Ja.
Bünding verlängert. Für mich absoluter Top-Favorit.
Ja, weiterhin.
Dynamo Dresden.
Also sie haben 6 Punkte vor der Relegation. Letztes Jahr waren es 7.
Ja, also wenn sie es dieses Mal nicht schaffen, ich bitte dich. Also das...
Ich finde, Stamm bringt da auch was rein, was halt gefehlt hat vorher. Ne? Der hat diese Sachlichkeit auch, diese Ruhe und vor allen Dingen ist er einer, ich glaube, der ist ein sensationeller Kommunikator. Da bist du auch als Spieler, natürlich geht dir das auf den Sack, wenn du nicht so viel spielst oder in der Stammelf stehst, trotzdem hast du das Gefühl, du bist hier irgendwie dabei. Und ich glaube, das ist schon entscheidend. Ne?
Ja, er hält die Gruppe gut zusammen und er wird auch vor allem nicht unruhig, wenn es oder in den Phasen, als es überhaupt nicht lief in der Hinrunde, gab es nicht so eine lange Phase, aber nach dem Spiel in Dortmund gegen die Zweitvertretung zum Beispiel, da wurden ja auch schon die ersten Stimmen dann laut, hat er super gut, ganz easy wegmoderiert und hat auf seine eigene Stärke und die Stärke seiner Mannschaft vertraut und deswegen bin ich auch, habe ich damals auch schon gesagt und da bleibe ich auch bei und das wird auch passieren, dass Dynamo Dresden am Ende des Jahres aufsteigt oder am Ende der Saison aufsteigt. So,
so das haben wir abgeklimmt.
Super.
Ja. Daran wirst du gemessen. Aber ich auch. Ich hab's
sehr, sehr
auch.
Gerne.
Tobi, was hast du noch?
Ich gucke gerade auf den Zettel.
Janik, Frage der Woche, ne?
Frage der Woche haben wir noch. Ja. Das wäre aber schon das Ende.
Ja, einen Ausblick haben wir noch aufs Wochenende, aber...
Wollen wir erst die Frage der Woche machen?
Bitteschön.
Kommt.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Auch im neuen Jahr versuchen wir am Ende der Folge immer eine von euch eingereichte Frage der Woche zu beantworten. Ihr könnt uns gerne eine schicken und zwar macht ihr das
Zwischenfrage. Bei diesem Einspieler, ist das am Anfang Fabi Klos?
Ja.
Ja? Hast du dich selber
erkannt? Ich habe mich selber erkannt, ja. Bei Tobi Warnschaffe in München.
Ach, das weißt du dann sogar auch noch.
Klar.
Und Joachim Hopp ist auch mit drin.
Ja.
Und den anderen habe ich wieder vergessen. Yannick meinte irgendwann mal, es ist Christoph Daum.
Ja, das war Joachim Hopp, ja.
Also schickt uns gerne eine Frage der Woche über oder auf unser 4:3-Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Wir haben bisher alles beantworten können.
Ja. Jetzt ist wichtig.
Jetzt ist Thomas Wagner nicht da, aber wir haben ja Fabi an unserer Seite. Vielleicht ist er ja eine große Hilfe bei der Beantwortung dieser Frage.
Schönen guten Tag in die Runde. Meine Frage der Woche wird euch zu 100% knacken. Und zwar geht es um den VfL Osnabrück. Es gibt in der aktuellen Drittliga 6 Mannschaften, die noch nie gegen den VfL Osnabrück gewinnen konnten. Welche 6 Mannschaften sind das? Es zählen nur Drittligapartien, also keine Pokalspiele oder auch keine Zweitligaspiele. Und dann noch eine Bonusfrage. Es gibt auch eine Mannschaft, die in 9 Spielen es geschafft hat, immer gegen den VfL Osnabrück zu gewinnen oder unentschieden zu spielen. Also eine Mannschaft, gegen die der VfL noch nie in der dritten Liga gewinnen konnte. Welche Mannschaft ist das?
Okay, also wir suchen 6 Mannschaften.
Das kann man nicht wissen.
Das kann man auch nicht wissen. Das ist ja eine reine Zahl.
Aktuelle.
Ja, ja, gut, aber
also
will man das wissen?
Ja, VfB Stuttgart 2. Hannover 2.
Was?
Was schreibst du da jetzt? Du musst mit uns sprechen.
Erstmal die Aufsteiger, die natürlich irgendwie wenig genau. gegen Osnabrück gespielt haben.
Ja, genau.
Aachen. Oder haben die, wie haben die gespielt?
Unentschieden, glaube ich, haben die gespielt. Aachen. Genau. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die zum Beispiel gegen Verl noch nie verloren haben, Osnabrück. Anders als Bielefeld.
Ja. Danke.
Also es geht jetzt darum, 6 Vereine zu finden.
Aus
der dritten Liga. Gegen die,
also bei Verl bin ich mir sehr sicher.
Noch nie verloren hat.
In der dritten Liga.
In der dritten Liga.
Wir waren bei Osnabrück gegen Saarbrücken. Kannst du dich daran erinnern?
Nein.
Irgendwann, ja, diese Saison.
Mit dem Kinderriegel.
Ja.
Und ich meine, mich erinnern zu können, hatte doch Saarbrücken so eine mega gute Bilanz gegen Osnabrück, oder?
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Nee, okay.
Ist Fabi Klos noch da? Oder?
Ja, ich überlege.
Sucht er sein Auto?
Ich kann dir sagen, dass ich gegen Osnabrück gewonnen und verloren habe in der dritten Liga. Also Arminia ist es schon mal nicht.
Arminia ist es nicht, okay.
Das ist ein reines Raten jetzt. Also ich glaub,
Unterhaching weiß ich nicht.
Dortmund 2, Strassi, du warst da an der Brücke. Haben die jemals gegen Dortmund 2 verloren?
Die sind doch gegen Dortmund 2 damals aufgestiegen. Da. Ja. Das war doch in der 96. Da wirst du dich ja vorher vorbereitet haben.
Ja, aber das ist ja schon ewig. Da hat der VfL 2-1 gewonnen. Durch die Treffer von Bamuaka Simakala.
Würde ich mit auf die Liste nehmen einfach.
Dortmund 2?
Haben wir 5.
Das heißt, wir haben 5. Und noch so ein Bonus-Team.
Was ist denn noch aufgestiegen?
Hier, diese Bonusfrage haben wir doch auch beantwortet.
Nee, das ist da, wahrscheinlich ist das irgend so ein... Warte mal.
Die Bonusfrage
was
war...
Was ist denn mit Cottbus? Nee, gegen Cottbus haben sie ja verloren.
Die Bonusfrage war, gegen wen die immer gewonnen oder gepunktet haben, ne?
Also genau, immer Sieg oder Unentschieden, also der Gegner.
Genau. Nein, Osnabrück hat...
Vielleicht Rostock.
Oder?
Nee.
Nein.
6 Vereine, wo der VfL immer gepunktet hat und ein Verein, wo er noch nie gepunktet hat, oder?
Und der ist, glaube ich, Saarbrücken.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist, also ich.
Was ist denn unsere Antwort eigentlich? Wie viele Vereine? 5?
Boah, das ist ja aber wirklich, das kann ja alles dann noch da. Der 6. kann ja Rostock, Wiesbaden, das kann ja alles sein.
Ja, komm, Rostock. Mach Rostock. Weil er hat auch gesagt, es zählt nicht Pokal oder zweite Liga. Die haben bestimmt in der zweiten Liga dann schon mal irgendwie. Komm, mach noch Rostock dazu. Lies mal nochmal vor, die 6 Vereine.
Oder Viktoria Köln.
Ja, die haben verloren gegen die Viktoria. Oder bei welcher Kategorie sind wir jetzt gerade?
Keine Ahnung. wir haben jetzt 5 Vereine oder 6?
5 haben wir.
5. Lies nochmal vor.
Stuttgart 2, Hannover 2, Dortmund 2, Aachen, Verl.
Und Rostock.
Oder Rostock. Mannheim.
Die noch nie gewonnen haben gegen den VfL Osnabrück.
Komm, wir nehmen Rostock.
Ist doch wurscht.
Und
die Zusatzfrage war dann FCS. Saarbrücken.
Ja.
Bitteschön.
Dann kommen wir mal zu der Antwort. Die 6 Mannschaften, die noch nie gegen den VfL Osnabrück in der dritten Liga gewinnen konnten, sind einmal SC Verl, Saarbrücken, Rot-Weiß Essen, Dortmund 2, Hannover 2 und Alemannia Aachen. Hannover 2, muss man dazu sagen, gab es erst ein Spiel in der dritten Liga und das ging auch 1-1 aus. Das heißt, auch der VfL Osnabrück konnte gegen Hannover noch nicht gewinnen bislang. Und die Mannschaft, die immer gegen den VfL Osnabrück punkten konnte, beziehungsweise der VfL Osnabrück nicht gegen sie gewinnen konnte, ist tatsächlich Dynamo Dresden. Vielen Dank.
Da wollte uns einer in der Redaktion bluten sehen. Das war...
Also 4 von 6 haben wir geschafft. So, ja, okay.
Das heißt, es ist bestanden.
Ja.
Oder? Beim Abi wäre es bestanden.
Ist aber auch, das ist eine harte Frage, muss man sagen.
Ich glaube, Thomas Wagner wäre jetzt schon die Halsschlagader geplatzt bei der Frage. Also sensationell, super. Die hat uns echt gecatcht. Aber ich würde sagen, auch diesmal haben wir es erfolgreich absolviert.
Ja. Mehr richtig als falsch, auf jeden Fall.
Also damit richtig beantwortet.
Also vielen Dank für diese gut recherchierte Frage auch. Schickt uns weitere Fragen. Vielleicht, Fabi, hast du ja irgendwie im Laufe der Rückrunde auch nochmal eine Frage für uns. Kannst du dir mal eine ausdenken, wo du glaubst?
Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, habe ich einige Fragen, aber die, die behalte ich für mich.
Aber du weißt, wenn Thomas Wagner wieder in der Runde ist, dann glaube ich, dann sind wir nicht zu knacken. So, jetzt noch der Ausblick zum Schluss auf das erste Drittliga-Wochenende im Jahr 2025. Am Freitag geht es furios los. Ihr habt schon gesagt, ihr fahrt nach Hannover. Alle 3, ne?
So lacht,
ja, oder?
Ja. Plus Thomas Wagner.
Genau.
Ja. Genau. Ins Eilenriede-Stadion. Kennst du das, Fabi?
Schon vielleicht habe ich da mal ein Testspiel gemacht. Kann sein, ja.
Gegen Aue, erstes Spiel von Jens Hertel.
Genau. Ich habe Jens, ja. Ich bin sehr gespannt drauf.
Ich glaube, dass das ganz souveräner Auswärtssieg wird.
Okay.
Aber Hannover haben auch nochmal Ambitionen. Habe ich heute ein Kicker-Interview gelesen, hier mit dem Dings, wie heißt der noch?
Von Liverpool, ja.
Genau, von Liverpool, ja, die Geschichte werde ich dann erzählen. Toll vorrecherchiert dann von mir, wenn die Leute zu Hause denken, mein Gott, wo hat er das denn her?
Schreibt dir den Namen besser auf.
Genau, noch? Richtig. Ich hoffe auf einiges an Toren. Der DFB hat sich gedacht, so, das machen wir mal, dann liefern wir
natürlich. Ist aber für dich auch ein neuer Ground. Für dich
ist
auch.
Ein neuer Ground, ja.
Ja, ich weiß es, wie gesagt, ehrlich nicht, ob ich da schon mal war. Also ich habe ein paar Testspiele in Hannover gehabt, weiß jetzt nicht, ob ich da in diesem Stadion die absolviert habe.
Frage der Woche, hat Fabian Klos schon mal im Einriedstadion gespielt? Du wirst sie beantworten, du bist ja der Leiter der Sendung, dann werden wir da alte Fotos
anspielen. Hat er gerade gesagt, nein.
Ja, das ich weiß es nicht.
Ja? Nein, Fotos gibt's nicht, das weiß ich jetzt schon. Aber wir haben einen tollen Gast,
ja.
Julian Börner hat zugesagt, guter Kumpel von Fabi Klos, mit ihm alles erlebt.
Ja.
Und der wird uns dann verraten, warum man unter Peter Wollitz debütiert hat in der zweiten Liga in Cottbus. Dann geht's samstags weiter, Tobi. Ja,
ich fahre nach Bielefeld gegen Cottbus zu diesem Aufstiegskracher mit dem lieben Kollegen Tim Froberg im Ü-Wagen und Kommentator ist, glaube ich, Mike Münkel. Ich glaube, ja.
Schön. Bist du auch im Stadion?
Eventuell, ja. Das ist noch nicht so. Entscheide ich ja nicht alleine. Wissen wir ja alle.
Ne? Ja. Ich fahre mit Veggie von Hannover nach Hamburg. Wir machen dort so einen schönen Tag mit Freunden und gucken abends HSV gegen Köln. Sind dann aber natürlich topfit am Sonntag in Aachen gegen Rot-Weiß Essen.
Das wird ein Kracher. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf.
Moderiert Thomas Wagner. Ich weiß gar nicht, wer macht die Sendung. Du musst es wissen.
Völlig egal. Das Spiel ist
Nein, das
entscheidend.
Ist Das
wir stellen uns nicht über irgendwelche Spiele.
Absolut nicht. Ja, es wird ein tolles Auftaktwochenende, das Auftaktspringen der dritten Liga. Und dann werden wir nächste Woche dann wieder hier am Tisch über all das sprechen.
Am Schanzentisch.
Am Schanzentisch mit Thomas Wagner, der hier mit Telemark sicherlich zurückkommen wird.
Gut, vielen Dank für diese erste tolle Folge. Fabi, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Wir sehen uns das ein oder andere Mal in den Stadien oder auch sonst wo. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Nach dem ersten Spieltag des neuen Jahres.
Ciao, tschüss.
Tschüss.
Tschö.
Aus Köln.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Keine Einschätzung.